Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Heute. Du, was du dir jetzt gerade anschaust, auch mit dem T-Shirt. Also du bist gerade aus amerikanischem Fitti, dann der späten 80er, Anfang 90er heimgekommen in dein Trailerpark und wartest jetzt gerade aufs Mittagessen.
Yeah.
Spread your legs.
Ja, also das kommt ganz gut hin. 80er Jahre stimmt, deswegen habe ich das T-Shirt auch. Das
T-Shirt ist urgeil.
Aber es ist Frankreich. Also damals, das war die Szene, die Bodybuilding-Szene in Frankreich.
Schaut sehr, sehr cool aus.
Aber hat diesen amerikanischen Arnold Schwarzenegger.
Übrigens, ganz kurz einmal, nehmen wir schon auf, oder?
Ja, ja.
Okay. Alter, was bist du für eine Maschine?
Mm.
Ich habe der Story gesehen. Halleluja.
Ach so, ja, manchmal.
Urdes Vieh.
Naja, jetzt übertreiben
wir. Na schon, also deine Klimmzüge.
Halleluja. Ach so, ja, ja, stimmt.
Wie wusstest du, dass du so ein Klimmzug-Checker bist?
Ja, weißt du, beim CrossFit muss man das irgendwie.
Recht stark.
Mit einbinden. Übrigens, Shoutout an Roots Kraft Training, mit C geschrieben, weil Kraft sozusagen.
Ja,
ist wirklich cool.
Kraft Bier.
Ja, genau, richtig, ja, weil es ja auch so dein Körper ist und du formst und stählst den sozusagen. Also für alle, die sich dafür in Wien interessieren, schaut da gerne vorbei auf die Seite. Den Link zum Roots Krafttraining findet ihr übrigens in den Shownotes.
Und alle, die sich für schöne Körper interessieren, folgt zum Sebi seinem privaten Instagram-Kanal. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, danke.
Wirklich. Du bist süß. Impressed.
So, und damit, hallo liebe Nachtschwärmerinnen, willkommen zu Okkult.
Hallihallo an diesem wunderschönen, sonnigen, wir können es eh sagen, Freitagnachmittag. Mittag. Das Wetter ist schön, die Stimmung geht nach oben. Es ist unglaublich, was Sonne mit meinem und natürlich auch vielen anderen Gemütern tut.
Ja.
Es ist unpackbar, du bist einfach ein anderer Mensch.
Ach, das war Tommy, übrigens solche Geräusche, das sind, weil der Tommy wieder mit der Schüssel
Wieder.
Nein, seit langem wieder mit einer Schüssel voller Knabbereien.
Ich glaube, ich war jetzt ein Jahr brav oder so.
Ja, okay, hast du ja verdient.
Also das sind gerade so, das ist so ein Soletti-Mix. Boah, das ist nur das gute ASMR-Geräusch, warte mal.
Ja, ist nett. Gut, so viel dazu. Heute geht es nämlich auch eigentlich so um Vergangenheit und Zukunft ein bisschen. Also wir werden am Schluss tatsächlich uns auch ein bisschen mit TikTok beschäftigen, wenn auch nur kurz, aber es kommt vor. Heute geht es nämlich um ein Phänomen, das uns Menschen schon sehr lange beschäftigt und eben gerade auf Plattformen wie TikTok eine Art Renaissance erlebt. Der Seelentausch. Und die Frage, was passiert, wenn eine Seele einen Körper verlässt und eine andere ihn übernimmt?
Parasoziale Beziehungen oder wo geht das hin?
Naja, einfach, wenn Seelen, praktisch dein Körper, bleibt dein Körper.
Einfach. Also einfach, wenn Seelen.
Einfach, wenn Seelen sich tauschen. Du schaust aus wie du und das ist dein Körper, aber die Seele ist nicht deine mehr, sondern eine andere.
Boah, das ist eine wilde Nummer. Okay. Mhm.
Genau, aber wie heißt es so schön manchmal? Der einzige Weg vorwärts ist rückwärts. Und genau das machen wir heute. Denn bevor wir uns mit den aktuellen Ereignissen rund um dieses Thema beschäftigen, reisen wir zurück ins Jahr 1877 zu einem der am besten dokumentierten Seelentauschfälle der Geschichte, dem Waseca-Wonder oder Waseca-Wunder in Deutsch. Danach beleuchten wir den historischen Kontext, der amerikanische Spiritismus, der im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, und auch um diesen verbreiteten Glauben rund um die Kommunikation mit Verstorbenen und dieser Seelenwanderung. Gibt mehrere Wörter dafür eigentlich. Seelenwanderung, Seelentausch, in gewisser Weise auch Reinkarnation, aber nicht ganz. Aber wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen, beziehungsweise das ausloten. Denn anschließend erkläre ich dir und euch da draußen auch das Konzept von Seelenwalk-in, was eben genau das bedeutet, Seelenvereinbarung beziehungsweise Seelentausch. Und wir diskutieren natürlich auch die medizinischen und psychologischen Erklärungsansätze.
Ich bin ready.
Ja. Und zum Schluss, wie gesagt, schauen wir uns dann an, warum wirklich Millionen Menschen aktuell glauben, dass Weltstars wie Selena Gomez nicht mehr sie selbst sind und was die Epstein-Files damit zu tun haben sollen.
Halleluja, das heißt, wir kratzen auch ein bisschen an Verschwörungstheorien.
Oh ja, also zum Schluss und kurz, und ich werde jetzt auf die Epstein-Files eben nicht voll eintauchen, weil da hätte ich mich wieder in ein Rabbit Hole begeben müssen, was ich vielleicht noch tue, aber aktuell noch nicht dafür bereit war. So, aber bevor wir loslegen, hier kommt wie immer unsere
Triggerwarnung.
Hier ist sie.
Trigger.
Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, Tommy, bist du bereit?
Lass uns über Seelenwanderungen sprechen.
Wenn du das sagst, klingt das gleich noch absurder.
Naja, wirklich?
Weil eigentlich finde ich das Konzept nicht so absurd, aber wie gesagt, wir werden darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt mal präsentiere ich dir den Fall.
Ja.
Das Waseca-Wunder. 1877. Es ist ein heißer Sommertag in Waseca, einem verschlafenen Städtchen in Illinois. Die 13-jährige Lorenzi Venom leidet plötzlich an mysteriösen Anfällen. Stunden oder tagelang verfällt sie in Trance und erwacht mit wirren Geschichten von Engeln und Verstorbenen. Nachts schreckt sie aus dem Schlaf, weil jemand ihren Namen zu rufen scheint. Doch da ist niemand. Die Ärzte finden keine körperliche Ursache und wissen sich keinen Rat. Schon im Januar 1878 empfehlen sie verzweifelt, Lorenzi in eine Nervenheilanstalt einzuweisen. Während Lorenzis Zustand sich verschlimmert, tritt ein unerwarteter Helfer auf. Ezra Roth, ein Nachbar, der einst selbst ein Kind mit ähnlichem Leiden hatte. Seine Tochter Mary Roth litt seit ihrer Kindheit unter rätselhaften Krampfanfällen und fiel in Trance, wobei sie angeblich hellseherische Fähigkeiten zeigte. Es hieß, sie konnte mit verbundenen Augen lesen und mit anderen Verstorbenen kommunizieren. Doch die Ärzte glaubten nicht an ihre Begabung und Mary wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort starb sie 1865 mit nur 18 Jahren nach einer Wasserheilbehandlung. Ihr Vater Ezra Roth hat aus dieser Tragödie einen festen Glauben gezogen. Seine Mary war nicht wahnsinnig, sondern besaß eine mediale Begabung. Ein missverstandenes Medium, das ihrer Zeit voraus war. Als er dann von Lorenzi Venom hört, sieht er schicksalhafte Parallelen. Er fleht Lorenzis Eltern an, ihre Tochter nicht in die Nervenheilanstalt zu schicken. Stattdessen soll ein spiritistischer Arzt hinzugezogen werden. So betritt im Januar 1878 Dr. E. Winchester Stevens, ein Arzt und überzeugter Spiritist, das Haus der Venoms. Bei seinem Besuch erlebt er Erstaunliches. Lorenzi fällt vor seinen Augen in tiefe Trance und beginnt mit veränderter Stimme zu sprechen. Sie behauptet unter anderem Katrina zu sein, eine ältere verstorbene Dame. Immer wieder fällt sie erneut in Trance und behauptet dann, von einer toten jungen Frau übernommen worden zu sein, die nun gekommen sei, um Lorenzi zu helfen und zu heilen. Als das Mädchen aus ihrer Trance erwacht, wirkt sie wie ausgewechselt. Ihre ganze Art, ihr Blick, sogar die Stimme scheinen nicht mehr von Lorenzi zu sein. Auf Dr. Stephens behutsame Frage, wer sie denn nun sei, antwortet die 13-Jährige klar und deutlich: Mein Name ist Mary Roth. Für einen Augenblick erstarren alle. Doch schnell wird offensichtlich, dass hier mehr im Gange ist, als die Beteiligten zunächst dachten. Das Mädchen in Lorenzis Körper erkennt Menschen, die Mary Roth gekannt haben soll. Sie nennt Nachbarn und Verwandten beim Namen, selbst alte Spitznamen aus Marys Kindheit kennt sie. Sie bittet um persönliche Gegenstände der verstorbenen Mary und beschreibt diese exakt, als hätte sie sie einst selbst besessen. Lorenzis Eltern und die herbeigeeilten Roths, also Marys Eltern, können kaum glauben, was sie sehen. Vor ihnen scheint tatsächlich die verlorene Tochter Mary zu stehen, nur im Leib eines anderen Mädchens. Kein Detail ist der neuen Mary fremd. Dinge, die Lorenzi unmöglich wissen kann, sprudeln selbstverständlich aus ihr heraus. Was hier geschieht, entzieht sich jeglicher rationalen Erklärung. Und dennoch scheint es wirklich zu passieren. In den kommenden Wochen festigt sich die skurrile Situation. Lorenzis Anfälle hören auf, und sie selbst lebt als Mary Roth weiter. Ihre eigene Familie behandelt sie wie eine Fremde, während sie selbst die Roths sehnsüchtig Papa und Mama nennt. Schließlich erlauben Lorenzis Eltern ihr, im Haus der Roths zu wohnen, wo Marys Geist zu Hause ist. Was folgt, sind circa 5 Monate eines friedlichen Leben nach dem Tod für Mary. Lorenzi, oder eben jetzt Mary, verbringt jeden Tag im Kreise von Marys alten Freunden und Angehörigen. Sie lacht und weint mit ihnen über Erinnerungen, die nicht ihre eigenen sind. Und auch wieder schon. Für die trauernden Roths ist es, als hätte ihnen der Himmel ihre Tochter zurückgeschenkt. Doch zugleich beginnt man zu flüstern in Waseca. Und einige Dorfbewohner finden das alles sehr unheimlich. Das sogenannte Wiedergehen der Toten. Aber es gibt auch Neugierige und Skeptiker, die von nah und fern kommen, um das Wunderkind, das sogenannte Waseca-Wunder, mit eigenen Augen zu sehen. Doch über die Zeit wird der Körper des Mädchens immer schwächer. Im Mai 1878 kündigt Marys Geist dann schließlich an, was alle geahnt und befürchtet haben. Ihre Zeit in Lorenzis Körper läuft ab. Am 21. Mai versammelt sich die gesamte Familie Roth um das bleiche Mädchen, das schwach lächelnd Abschied nimmt. Mary dankt ihren Eltern mit Tränen in den Augen für die schönen Monate zu Hause. Dann, am 22. Mai 1878, um Punkt 11 Uhr vormittags, schließt Mary die Augen. Und als sie diese Minuten später öffnet, blickt sie sich verwirrt um. Lorenzi Venom ist zurückgekehrt. Sie erkennt Mr. und Mrs. Roth kaum wieder und kann sich an nichts erinnern, was in den letzten Monaten geschehen ist. Der Spuk oder die Wiederkehr ist vorbei, so plötzlich und rätselhaft, wie sie begonnen hatte. Lorenzi kehrt zu ihrer eigenen Familie zurück, vollkommen geheilt, fröhlich und bei klarem Verstand. Nie wieder, so heißt es zumindest, wird sie von solchen Anfällen oder Fremdpersönlichkeiten heimgesucht. Sie wächst unspektakulär heran, heiratet als junge Frau und zieht später nach Kansas, wo sie 1952 hochbetagt verstirbt. Der Vorfall jedoch, rund um das Waseca-Wunder, bleibt unvergessen.
Ende.
So, Tommy, das war ja mal eine kurze Geschichte, aber ich finde sie sehr spannend und sehr interessant.
Ja, du hast ja gesehen, wie ich gerade da gesessen bin.
Ja, es war ganz schön, dass ich mal, normalerweise nehmen wir das ja immer separat auf und dass du mal dabei warst, wenn ich das so einspreche, war ganz cool zu sehen, weil wie im Kino.
Ja, voll, ich bin da gesessen, habe das Mikro zur Seite gedreht, damit ihr mich da nicht knabbern hört, habe meine Schüssel mit Knabberzeug von mir gehabt und habe das sehr, sehr gespannt gelauscht. Wie so ein bisschen Lagerfeuer-Romantik hat das gehabt. Boah, ich habe so viele Fragen.
Bevor du deine Fragen stellst, zeige ich dir jetzt mal ein paar Bilder, die ihr da draußen natürlich dann auch bei unserem Instagram-Kanal findet. Das ist mal die Mary Roth, unser Geist sozusagen. Was sagst du
hier? Ja, aber Darstellungen, egal ob Mann oder Frau aus dieser Zeit, sind einfach immer creepy.
Ja.
Es hilft nichts. Es
ist aber ich finde cool, dass es trotzdem eigentlich so viele Bilder oft gibt aus dieser Zeit oder Zeichnungen oder
was. Ey, voll. Und es ist halt schwarz-weiß Aufnahme einer Frau jungen Alters, würde ich sagen. Wie alt war sie?
Sie war 18, als sie gestorben ist.
Okay, dafür.
Dafür schaut sie alt.
Dafür schaut sie.
Aber das liegt wahrscheinlich
im Alter. Entschuldigung, no shame. Aber.
Jetzt macht doch die Frisur.
Ja, ey.
Und wie gesagt, das ist hier. Warte mal. Ich weiß nicht, ist das ein Bild hier wahrscheinlich, so ein Foto oder?
Asozial von mir. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Bild aus einer anderen Ära.
Ja, und man muss dazu sagen, sie war ja eben schon früh geplagt mit gewissen Sachen. Also ich denke, das wird seine Spuren auch körperlich hinterlassen. Definitiv. Haben, diese Anfälle.
Aber trotzdem eine sehr attraktive Frau. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Also ja.
Ja. Hier haben wir dann Lorenzi.
Hallo Lorenzi.
Die erinnert mich stark an ein Medium, irgendwie mit ihrem Outfit und allem.
Ja.
Das geh, hat so, geh, so okkult weiß.
Ja, geh mit. Geh mit. Ist vor allem der Blick. Ich würde sagen, der durchdringende Blick. Einerseits so ein bisschen in die Leere gerichtet, aber ich hätte schon Angst vor ihr.
Ja.
Also in einer dunklen Gasse will ich ihr nicht begegnen.
Aber sie gibt mir so Eva Green Vibes.
Stimmt, du hast völlig recht. So, also die zwei haben getauscht. Also nein, ja, naja.
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, ja.
Richtig. Und, das fand ich auch spannend, das Haus von der Familie Roth, also von Mary Roth, von dem Geist sozusagen und deren Eltern, konnte ich auch finden, das gibt es sogar noch.
Wirklich?
Ja, und das sieht in einem erstaunlich guten Zustand aus, wenn das wirklich das
aber
ist.
Aber ist es bewohnt?
Das konnte ich nicht herausfinden, aber angeblich ist es das. Ich habe das mehrmals gefunden, also es dürfte das echte sein.
Okay, so ein ziemlich stylisches Haus, muss
ich
sagen.
Finde auch,
also ich sehe vor mir so einen kleinen, weiß ich nicht, bewaldeten Garten, ein genistetes Backsteinhaus, zweistöckig, hohe Türen, hohe Fenster, Veranda drumherum, schaut urgeil aus.
Ich finde auch.
Ich würde dort instant einziehen.
Ja, absolut. Also mir hat es auch
schaut echt cool aus.
Und auch so klassisch amerikanisch.
Voll. Es fällt noch so die Amerika-Flagge im Vorgarten.
Ja gut, Gott sei Dank hat es das nicht. Das hätte für mich jetzt weniger
gemacht. Gleich raus, Kaid.
Übrigens, das wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, Waseca ist halt ein eher kleinerer Ort.
Mhm.
Das ist jetzt kein großer. Und ist anscheinend nicht weit entfernt von
Chicago. In was für ein Bundesstaat?
Illinois.
Ah, Illinois.
So, aber jetzt darfst du mal deine ersten Fragen stellen, bevor wir ein bisschen reintauchen in das Ganze, wenn du möchtest.
Also Fragen, ich sage mal Gedanken. Wie creepy oder anders? Creepy as fuck für die Eltern.
Für beide.
Ja, für beide. Nämlich wirklich für beide. Ich weiß gar nicht, für wen es schlimmer ist. Und gleichzeitig auch die Freunde. Hörst du das?
Ja.
Okay, also eh schon, wie gesagt, creepy Elternsituation, also die Elternsituation halt super creepy. Beide nämlich. Ich weiß gar nicht, für wen es schlimmer ist, aber ich finde zum Beispiel auch diese, sie saß locker, lachend und weinend mit ihren Freunden zusammen. Okay, wow, was ist das für eine komische Freundesgruppe?
Naja, du musst dir denken, die waren alle froh praktisch irgendwie, die haben die ja früh verloren und der Vater hat sich ja wahrscheinlich auch immer die Schuld gegeben, dass er eben nicht an ihre mediale Begabung geglaubt hat, mehr oder weniger, und sie dann auch noch in dieser Nervenheilanstalt gestorben ist. Das heißt, das war, ich glaube, da hat wirklich dieser Trost einfach überwogen und die dachten einfach, hey, das ist jetzt wirklich unsere zweite Chance ein bisschen. Ich meine,
ja,
interessant, was mich interessiert, was nicht so ganz rauskommt, wie dieser, ob sie das schon wirklich früh abgezeichnet hat, dass das auf Zeit ist oder ob das dann doch unvermittelt kam.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, schwierig, keine Ahnung. Ich weiß, wie jetzt auch nicht, was, wie das als Freund reagieren würde, wenn du halt einfach ein anderer, physisch anderer Mensch behauptet, halt meine alte Freundin zu sein.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es ist einfach eine weirde Situation.
Ja, absolut.
So jetzt wirklich in eine echte Situation reinversetzt. Jetzt läuft's plötzlich und irgendwie eine mir vielleicht sogar Unbekannte steht da und sagt, sie ist eine Freundin, die in Wirklichkeit gestorben ist. So, wie gehst du mit der Situation um?
Ich glaube, wenn sie dann ganz viele Dinge weiß, die nur diese verstorbene Freundin wissen kann.
Okay, jetzt bist du offen für das Thema und du wirst es wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit glauben. Aber wenn du nicht so offen bist, ich rufe doch instant die Polizei.
Ja, wie gesagt, da war das ja alles in diesem Kontext. Die hatte diese Anfälle, da war dieser spiritistische Arzt.
Okay, was ich mir nämlich auch gleich denke ist, 1800 whatever, war jetzt sicher auch nicht so die progressivste Zeit, sondern wahrscheinlich eher von Religion und Glauben geprägte Zeit.
Schön, dass du das ansprichst. Das ist eine schöne Überleitung zum historischen Kontext.
Genau, und da ist eben mein Gedanke gewesen, keine Ahnung, zum Beispiel Menschen mit Epilepsie waren halt krass verschmäht in der Gesellschaft und man hat glaubt, sie sind vom Teufel besessen.
Richtig. Oder eben verrückt und wurden
oder verrückt
in die Nervenheilanstalt
gegeben. Eben, so gute Fahrt, Abschied. So, und jetzt denke ich mir halt, wenn da jemand behauptet, die Seele eines Verstorbenen in einem anderen Körper zu sein, weiß ich nicht, wie gut das ankommt in der Gesellschaft. Weißt du, was ich meine?
Das fand ich bei dem Fall überhaupt auch spannend, dass zumindest, weißt du, das ist das, was ich gelesen habe, also ich weiß nicht, wie sie natürlich wirklich war, aber dass da nicht das aufkam, dass sie von einem Dämon besessen ist oder als Hexe oder ähnliches.
Genau.
Und da, glaube ich, hatte die Lorenzi unter Anführungszeichen das Glück, dass davor das mit Mary Roth passiert ist, wo wahrscheinlich im Nachhinein, weil die in dieser Nervenheilanstalt gestorben ist, wahrscheinlich vielleicht, und das war wahrscheinlich schon eine Community, nehme ich mal an, in so einem kleinen Dorf, und die mochten alle die Mary Roth, was man so mitbekommen hat, dass jeder so ein bisschen sich die Schuld gegeben hat, vielleicht, dass man die so leichtfertig als verrückt bezeichnet und dass sie dann dort gestorben ist bei einer Heilbehandlung, unter Anführungszeichen. Ich glaube, das ist jetzt meine Interpretation und alles.
Ja, anders kann es ja nicht sein, weil sonst wäre das ein Direktticket in die Anstalt.
Richtig, und stattdessen hat man das irgendwie akzeptiert und war eigentlich dem offen gegenüber. Sozusagen, ich glaube, die Leute, und das ist eigentlich für die damalige Zeit eh auch sehr erstaunlich, wollten aus ihrem Fehler davor lernen. So kommt es mir vor.
Ja.
Aber gut, kurz zum historischen Kontext. Es hat angefangen bei den Fox-Schwestern. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen.
Na.
Wir werden sie, weiß nicht, ob wir sie behandeln, aber die haben 1848 Geisterkontakte vorgegeben. Und vorgegeben ist hier groß und fett geschrieben, weil sie wurden dann entlarvt als Schwindlerinnen sozusagen. Aber nichtsdestotrotz haben sie diesen Spiritismus sehr geprägt und wegen ihnen glaubten dann zahlreiche Menschen an Seancen, besessene Körper und zu Kommunikationsbrücken zu Verstorbenen.
Aber war das sowas, was dann so die Elite irgendwie so als Hobby gehabt
auch,
hat? Und,
ja, genau, in diesen viktorianischen Häusern,
ja,
wo dann Seancen abgehalten worden sind, ganz klassisch, richtig. In dieser Zeit war aber der Glaube an Seelentausch oder Wanderung oder auch Reinkarnation eher umstritten. Also man glaubte irgendwie schon an die Kommunikation mit Verstorbenen und so, aber nicht an Seelentausch oder
hier irgendwas. Ist die Grenze.
Ja, so ungefähr. Und wenn, dann waren das eben meistens eher Dämonen, dann war man eher besessen. Also vom Seelentausch hat man da eigentlich noch nichts gehalten. Mhm. Außer beim Spiritismus, und das ist ein Franzose, deswegen, eigentlich würde ich sagen Alan Kardec, aber das stimmt natürlich nicht, sondern ich versuch's. Alain Kardec, das ist ein französischer Spiritist, wie gesagt, und der Begründer des Kardecismus. Und der beruhte sehr wohl auf dieses Medium-Dasein, auf Seelenwanderung bzw. Tausch und Reinkarnation. Und ein interessanter Fakt, nach dem Tod von Mary Roth war der Vater, Ezra Roth, ein starker Anhänger von Alain Kardec. Mhm. Ich zeige dir mal ein Bild, habe ich auch gefunden, von dem guten Herrn, vom Alain.
Alain.
Das ist ein schöner Name. Und gerade in Englisch nehmen wir gesagt einfach Alan. Im Französischen klingt alles immer irgendwie
ja, ziemlich fancy. Viel cooler. Thomas Sebastian. Ja. Ja, ein Begründer von
Spiritismus.
Spiritismus. Ich sehe einen edel gekleideten Mann, wie man sich ihn aus dieser Zeit vorstellt. Das heißt so Dreiteiler, Schnurrbart, viel Koteletten und ja, ein edler Mann, ein edler Herr, würde ich sagen.
Und ein bisschen so Knives Out-Vibes irgendwie.
Mm, stimmt.
Und damals eben diese amerikanische National Spiritualist Association lehnte jedenfalls offiziell
Reinkarnation. NSA? Zufall, ich glaube
oh,
nicht.
Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Wow. Die lehnte diese Reinkarnation und Seelentausch ab. Mhm. Deshalb wurde der Fall von Waseca auch oft eher als Besessenheit angesehen. Mhm. Also dort spricht niemand von einem Walk-in-Phänomen oder Seelentausch, erst jetzt mehr oder minder. Damals hieß es einfach immer die Besessenheit. Mhm. Der kulturelle Hintergrund ganz kurz. Wir sind da in so einem puritanisch geprägten Religion Amerikas unterwegs und da hat dieser aufkommende Okkultismus natürlich seine Faszination gehabt. Mhm. Und hier spielt auch vielleicht das mit, warum die Leute sozusagen gewillt waren, das zu glauben. In dieser Zeit hat der Bürgerkrieg sehr viele Verluste gebracht. Mm. Das heißt, die Menschen sehnten sich wirklich nach so einer Jenseitsverbindung. Mhm. Und dieses Waseca-Wunder passte da halt super ins Bild, weil ein toter Mensch, in dem Fall die Mary Roth, kam durch ein Medium oder Besessene zurück und hat der Familie Trost gespendet. Etwas, was sich viele wahrscheinlich selbst gewünscht hätten und das dann den Roths mehr oder weniger vergönnt haben. Und auch in Europa blühte ab 1875 die Theosophie. Da glaubte man sehr wohl an Seelenreisen und Schicksalsverträge. Wir kommen gleich dazu, was so Seelenverträge sind, sage ich dir gleich. Und auch wenn der Waseca-Fall sozusagen rein amerikanisch ist, wird der auch in Europa immer wieder erwähnt zu der Zeit. Du siehst, für so einen kleinen Ort hat das doch sehr viel Aufmerksamkeit schon
damals bekommen. Weite Kreise gezogen.
Aber bevor wir uns jetzt in die wissenschaftliche Welt begeben, fangen wir natürlich mit der paranormalen Deutung des Ganzen an. Und im Speziellen jetzt mit Lorenzis Fall. Aus spiritistischer Sicht könnte Lorenzi ein Medium gewesen sein, die Fremdbeeinflussung durch Geister erlebte. Ich habe ja auch erzählt, dass sie öfters in Trance gefallen ist und das wird auch immer wieder erwähnt. Und dem Glauben nach könnte es sein, dass Lorenzi damit ein Tor zur Geisterwelt geöffnet hat. Besessenheit, wie gesagt, ist ein Begriff, der hier sehr schnell fällt, weil diese Vorstellung vom Seelentausch eben damals nicht wirklich existiert hat, beziehungsweise nicht angenommen worden ist, ging man immer davon aus, dass es eher ein Wesen ist, das dich da besetzt, unfreiwillig. Noch dazu, das ist ein wichtiges Wort. Und Lorenzi sprach ja auch mit anderen Stimmen, also sie war ja jetzt am Anfang nicht nur Mary, sondern sie war ja am Anfang auch Katrin, diese ältere Frau.
Ja, stimmt, genau.
Dann aber
was war denn das für ein Sidequest?
Wahrscheinlich war sie auch davor noch mehrere andere sozusagen. Sie hat dann auch öfter ihre verstorbenen Schwester und Bruder gesehen, die Lorenzi. Also auch das kam vor. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Es scheint so, als hätte sie dann den Geist von Mary Roth gewählt. Und dieser Geist durfte sie dann mehr oder weniger dauerhaft besetzen. Und das ist dann dieses klassische Walk-in-Phänomen. Die ursprüngliche Seele tritt zurück und eine andere Seele wandert hinein und übernimmt den Körper. Aber das ist eigentlich freiwillig. Das ist eben diese Seelenvereinbarung. Das kann man nur machen, unter Anführungszeichen, wenn eben da beide Seelen zustimmen.
Weil sonst wäre es Besessenheit.
Sonst ist es eine Besessenheit, ganz richtig, genau. Ah, gut schon, das ist doch.
Tommy lernt.
Also man könnte sagen, dass Lorenzis Seele dann für einige Monate ihren Körper verlassen hat und Mary Roth Platz gemacht hat. Warum sollte das so sein, sozusagen? Was ich ganz spannend finde, und das liest man eigentlich überall, Mary Roths Geist hat ihr versprochen, sie zu heilen. Angeblich hatte sie ja dieselbe Gabe, die Mary Roth. Also vielleicht hat ihre Seele irgendwie erkannt, wie sie das ist jetzt meine Interpretation, das steht nirgends. Vielleicht hat diese Seele erkannt, wie sie Lorenzi helfen kann und diese Gabe, was weiß ich, unterdrücken oder kappen kann, weil danach, wie gesagt, war sie ja geheilt. tatsächlich hat sie ja gehalten, was sie versprochen hat. Mhm, stimmt, also vielleicht war diese Vereinbarung, hey, gib mir
deinen Körper noch für ein paar Monate, genau, und ich kümmere mich darum, dass der gut geht.
Genau, und ich kümmere mich darum, dass du mit dem ganzen Zeug sozusagen nichts mehr zu tun hast und du kannst danach ein normales Leben führen. Mhm. Steht jetzt nirgends, wie gesagt, das ist jetzt nur meine Interpretation
davon. Aber ist eine Erklärung.
Danke.
Ja.
Also das führt uns ein bisschen zu dem Konzept des Walk-ins. Das Thema Seelentausch findet eben heute unter dem Schlagwort Walk-in irgendwie immer statt. Und wörtlich bedeutet das, wie schon gesagt, eine Seele, Walk-out, tritt weg und der lebende Körper wird übernommen von einer anderen Seele, Walk-in. Und laut Anhängern geschieht dieses nur nach Vereinbarung beider Seelen.
Aber wo kommt die Seele her?
Das ist eine gute Frage, wird so nicht genannt, aber anscheinend gibt es eh einige Seele, die nicht ins Jenseits gegangen sind, sondern hier
herumschwirren
und auf solche Optionen warten.
Bitte nimm keine Seele an.
Dann kürzen wir das ein bisschen ab, machen wir eine Zwischenfrage. Okay. Würdest du das machen?
Ja, es ist halt schwer, was... Okay, jetzt im Zustand jetzt, warum? Also da müsste da ist die Frage, was ist der Deal? Ja. Weil die Heilung, also ich habe jetzt nicht unmittelbar, bitte dreimal auf Holz klopfen, keine Krankheit, die irgendwie jetzt weg muss, weißt du, was ich meine?
Aber wie man auf der anderen Seite könnte, hätte man deine Epilepsie vielleicht heilen können.
Ah, ja, stimmt.
Das hatte sie ja im Prinzip auch. Also ja, da sind sie ja okay. Relativ gleich.
Ja, da hast du recht.
Und 5 Monate eine Seele mal Platz machen?
Ja, es klingt auch ein bisschen nach Urlaub. Einfach mal ein bisschen chillen.
Das ist eh interessant, wo die andere Seele dann hingeht.
Ja, eben, wo ist die? Im kleinen Zechen? Oder?
Wir werden dazu kommen, welche Arten es angeblich gibt. Und okay. Dazu kommen wir noch.
Ja? Naja gut, wenn ich einmal 5 Monate ausschalte, also wenn es da einen Vertrag gibt und es nach 5 Monaten kann ich wieder zurück. Aber das Risiko ist halt brutal. Wie geht denn mein Alltag weiter? Also ich habe ja einen Job, ich habe ein Privatleben. Ich meine, ich weiß doch nicht, was das für ein Freak ist vielleicht.
Ja, mit 13 geht das sicher besser.
Mit 13 ist das chillig, da hast du keine Verantwortung, du hast schon einen Freundeskreis und so.
Ja, aber für die Eltern war es sicher hardcore. Also auch das Lorenzis Eltern, meine ich jetzt, sie zu den Roth für 5 Monate zum Wohnen gehen. Nicht, und ich keine Ahnung, ich meine, du bist ja nicht sicher, kommt die je wieder zurück?
Ja, und du kannst ja, also ehrlich gesagt, Es klingt vielleicht auf der einen oder anderen Ebene verlockend, aber du weißt ja nicht, in was für ein Scherbenmeer du nachher zurückkommst.
Ich werf dein Bild an die Wand. Ich will, dass es zerbricht. Ich leite aus meiner Hand. Jetzt seh ich nur dich und mich in deinem Scherbenmeer.
Ach, Christina, stör mal wieder bei uns.
Scherbenmeer.
Ja?
Ach, Christel.
Na gut. Ja, also ich muss sagen, ich würde es wahrscheinlich schon machen.
Wirklich?
Ja.
Ja, aber für was für einen Zeitraum?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, meine Seele hat eh schon so viel hier gelernt. Ich glaube, es...
Ja, aber kommst du dann wieder zurück?
Weiß ich nicht.
Du willst gehen? Bist
weiß
du verrückt?
Kommt auf an, welche Seele übernimmt, würde ich sagen.
Na, Alter, na, du kannst nicht gehen.
Ja, eh nicht, nein. Aber es kommt auf den Deal an.
Was?
Es kommt auf den Deal an.
Ja, was kann der Deal sein?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das wird im Deal dann stehen, das muss ich dann abwägen.
Boah, das finde ich gerade, das finde ich gerade schon arg. Du willst einfach gehen, dann geh aber mit dir.
Ja, weißt du, vielleicht kann meine Seele schneller irgendwas lernen, als Seelenzustand.
Na gut, das wäre auch ganz geil. Da würde ich aber mitgehen.
Ja, eben, also das wäre ganz cool. Ich sage ja, es kommt auf den Deal an.
Okay.
Wenn ich dann so als Geist herum, keine Ahnung, meine medialen Fähigkeiten einfach für 5 Monate perfektionieren kann.
Na gut, das verstehe
ich. Naja, ich habe jedenfalls einen Artikel gefunden, der beschreibt das Ganze so. Walk-in-Seelen sind Seelen, die sich entscheiden, in einem bereits existierenden Körper, anstatt in einen Neugeborenen zu inkarnieren. Eine Seele verlässt den menschlichen Körper.
Entschuldigung, das klingt ein bisschen dirty.
Ja.
Zu inkarnieren.
Inkarnieren, ja stimmt. Ja, inkarnieren.
In einen Körper zu inkarnieren. Okay, wow.
Okay, back to inkarnieren.
Ja.
Eine Seele verlässt den menschlichen Körper und kehrt in die spirituelle Welt zurück. Die zweite Seele betritt den physischen Körper und übernimmt mitten im Leben die Führung. Anscheinend geht deine Seele eben in diese spirituelle Welt zurück währenddessen.
Aber es gibt mir auch schon so ein bisschen parasitäre Vibes.
Naja, es ist ja auch ähnlich einer Besessenheit und eine Besessenheit ist ja auch parasitär irgendwo.
Aber
manchmal.
Halt freiwillig. Ja.
Genau. Aber wir kommen jetzt gleich zu dem Punkt, nämlich wie und warum soll ein Walk-in stattfinden? Also warum sollte man das machen oder machen wollen? In der spirituellen Literatur werden hier verschiedene Szenarien beschrieben. Erstens ist der freiwillige Seelentausch aufgrund einer Vereinbarung. Das ist das, was wir jetzt praktisch die ganze Zeit besprochen haben.
Okay, aber Entschuldigung, ich frage ja. So, wie kommt das zustande? Ich sitze da an meinem Schreibtisch und schreibe eine Mail und plötzlich Stimme?
Ja, zum Beispiel. Also einerseits, ja, es könnte auch sein, dass es, hallo, dass dir, man weiß nicht warum, vielleicht ist deine Seele wirklich schon fertig hier auf dieser Erde, mehr oder weniger, hat gelernt, was sie zu lernen hat. Okay. Und das wäre so eine Art alternativer Ausstieg statt eines physischen Todes. Okay. Und die neue Seele übernimmt im Gegenzug, weil die hier noch was zu lernen hat. Oder, wie manche glauben, sogar eine höhere Aufgabe erfüllt als du in diesem Körper.
Wow.
Und dazu kommen wir. Da gibt es sogar ein berühmtes Beispiel. Wir kommen dazu.
Du bist ein schwieriger Gedanke. Also, du bist ziemlich wertlos, gib mir deinen Körper. Ich habe wirklich deutlich Besseres zu tun als du.
Das so wird es natürlich nicht ausgedrückt, sondern du hast einfach schon alles gemacht, richtig gemacht.
Ja.
Das ist eher die Auslegung.
Okay, okay, okay.
Zweitens eben, das ist auch, warum eben ein Notfall-Walk-In nach einem Trauma oder Nahtod.
Mhm.
Also viele Walk-In-Berichte beginnen mit einer Krise, etwa ein schwerer Unfall, eine lebensbedrohliche Krankheit oder eben eine Nahtoderfahrung oder ein seelischer, psychischer Zusammenbruch. Ein Punkt, an dem die ursprüngliche Person mehr oder weniger stirbt oder eben aufgibt. Also ohne, dass der Körper tatsächlich tot ist, wo deine Psyche oder deine Seele eben aufgibt. In dieser extremen Situation, so die Theorie, tritt die alte Seele zurück und nutzt die Gelegenheit, den leidvollen Körper unter Anführungszeichen zu verlassen und ermöglicht einer anderen Seele einzuspringen. Dann gibt es noch die karmische Vertretung und Aufgabenteilung. Das haben wir auch schon ein bisschen angeschnitten jetzt vorher. Das ist auch eine Deutung, dass es so einen größeren Plan gibt. Zum Beispiel, um das zu veranschaulichen, Seele A hat vor dem auf die Welt kommen vereinbart, dass sie nur einen Teil des Lebens absolviert. Fraglich, ob Seele A das dann noch weiß, wenn sie hier ist.
Mhm.
Zum Beispiel wurde da vereinbart, okay, ich mache Kindheit und Jugend und Seele B übernimmt dann, um die anderen Erfahrungen ab dem Zeitpunkt zu übernehmen.
Aber wo war Seele B?
Die war eben in dieser spirituellen Welt, okay, weil die ist in diesem Limbus oder was auch immer,
okay,
und kommt dann, wenn ihre Zeit ist, so klopft an und sagt, hey, so,
so time sie übernimmt mich.
Und das kann angeblich karmische Gründe haben, weil vielleicht hat eben Seele A ihre geplanten Lektionen bereits gelernt und darf dann gehen, während Seele B die Gelegenheit erhält, ohne einen eigenen Körperstaat noch offene Aufgaben zu erfüllen.
Mhm.
Also das abzukürzen ein bisschen. Das würde man dann als so karmischen Vertrag beschreiben.
Mhm.
Man könnte auch sagen, ein Quereinstieg ins Leben. Dann gibt es noch die Koexistenz oder Teilübernahme, Soul Merging. Das ist eine andere Variante, wo die ursprüngliche Seele nicht vollständig geht. Stattdessen kann es zu einer Seelenverschmelzung kommen. Also das ist für mich persönlich irgendwie die schlechteste Idee,
ja,
weil irgendwie bleiben dann beide Seelen vorhanden und es kommt zu einer erweiterten Identität. Die beiden Bewusstseine kooperieren im Körper, im besten Fall gut, aber kann natürlich auch schlecht sein.
Mhm.
Und ja, angeblich berichten, die das behaupten, dass sie so eine Seelenverschmelzung hatten, viele Walk-ins darüber, dass sie erhebliche Gedächtnislücken natürlich haben oder Verwirrung erleben, bis sie sich da eingefunden haben. Was ja ganz logisch ist, irgendwie, weil wenn dann die eine Seele übernimmt, kriegt die andere ja wahrscheinlich mit, was da passiert und umgekehrt.
Das klingt schon ein bisschen abgespaced.
Solche Berichte erinnern dann eher an Fälle von multipler Persönlichkeit.
Mm.
Und wir kommen dazu noch, und in der Psychologie wird das natürlich scharf kritisiert, weil das so eine spirituelle Auslegung von dieser Krankheit ist.
Mm. Ja, da bin ich, das ist ein schwieriges Thema.
Ist ein schwieriges Thema, ja, aber so, you never know.
Ja, natürlich, you never know, aber gerade wenn eben Spiritualität oder Okkultismus so nah an die Medizin rückt und dann halt medizinische Gegebenheiten spirituell erklärt, da wird es gefährlich.
Richtig.
Da wird es echt gefährlich.
Aber da ist eh unser Fall von Watzika jetzt ein gutes Beispiel, weil wir werden darauf noch zu sprechen kommen in diesem Bereich. Jetzt nur ganz kurz zu bekannten Fällen und so Fallberichte. Ich meine, vorweg muss man natürlich sagen, das sind alles persönliche Berichte und jetzt wissenschaftliche Belege gibt es für das hier natürlich nicht. Also das muss man mal gleich vorwegnehmen. Aber nichtsdestotrotz, wie immer, mein Lieblingspunkt an diesen ganzen Sachen immer, es gibt sehr wohl einige berühmte Namen und Geschichten, die immer wieder im Zusammenhang mit Walk-ins genannt werden. Und besonders erwähnenswert ist hier Ruth Montgomery. Die lebte von 11. Juni 1912 bis zum 10. Juni 2001 und war eine amerikanische Journalistin und Autorin, die sich auf spirituelle Themen spezialisierte, vor allem Reinkarnation und Walk-ins. Hier mal ein Bild für dich von der Ruth.
Oh, hallo Ruth. Ein Bild aus den 80ern, würde ich sagen. Schon aufgrund der Frisur.
Aber wie so eine Journalistin, wie ich es mir vorstelle, oder?
Ja, voll. Schatz, ich sage jetzt nichts dazu, geht's auf Instagram und schaut sich das an.
Ist ein sehr schönes Bild, sollte man sich anschauen. Ist wirklich wie von einem Film, finde ich.
Ja, stimmt.
Und für dich, wenn du jetzt hörst, Journalistin und spezialisiert auf Spirituelles, wirst du das vielleicht ja so eher ein bisschen abtun, als Ist das eine echte Journalistin?
Ja, ja, gib ihr, ja.
Denn tatsächlich habe ich das rausgesucht, extra deswegen. Oh, sie hat auch für
renommierte,
fast so. Bei der New York Daily News. Also sie hat sehr wohl für renommierte Medien gearbeitet. Und jetzt kommt's, sie war auch bei der Beerdigung von Franklin D. Roosevelt die einzige Frau unter den 12 eingeladenen Journalisten.
Aber Sebastian, ich muss dich leider enttäuschen, ich kenne nur jemanden, der da voll auf das Thema abgenommen werden. Wer lacht da? Und wer im qualitativ hochwertigen Medium oder für ein qualitativ hochwertiges Medium arbeitet.
Das ist richtig. Ich habe auch hier in meiner Klammer dazu geschrieben, pack bei ihr noch Architektur und Interior-Design rein und sie ist basically ich.
Ja, voll.
Gott, bin ich die Seele von Roof. Nein, das geht sie nicht aus, 2001. müsste ich um 10 Jahre jünger sein, dann wird sie sich ausgehen.
Ja, wieso? Aber die kann ja irgendwo herumgeschwirrt sein, oder?
Ja, aber dann hätte sie mich über... Aber vielleicht habe ich deswegen so große Erinnerungslücken an meine Kindheit. Aber
ohne Scheiß, Sebi, sorry, dann wirf ich es gleich ein. Also, kleiner Spoiler, ich glaube jetzt nicht so hundertprozentig dran, aber aber es gibt schon was ich eigentlich schon ganz, ganz lang urkomisch finde, nämlich eben dieses Thema Erinnerungslücken.
Mhm.
Beziehungsweise, ich bin jetzt ganz ehrlich, okay? Ich würde sagen, ich kann mich schon natürlich an Momente aus meiner Kindheit erinnern, aber recht eine genaue Erinnerung habe ich nicht. Und alles, was vor der Volksschule war, sowieso nicht. Während der Volksschule Momente, aber ob die stimmen oder nicht, konnte ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Also man kennt das ja irgendwie bastelt man sich ja hin und wieder so Dinge zusammen.
Auch aus Geschichten,
die aus haben Geschichten, erzählt, die haben ganz genau, voll. So, jetzt sind wir so ein hochentwickeltes Wesen mit so viel krasse Skills und so einem riesen Hirn. What the fuck? Also schaffen wir das wirklich nicht abzuspeichern?
Ja.
Seriously?
Also, da bin ich bei dir.
Also es gibt sicherlich eine medizinische Erklärung, die ich einfach nicht kenne oder irgendeine Begründung, also warum man sich in den Träumen nicht merkt. Vielleicht will man es uns durchdrehen. Aber in dem Fall geht es ja tatsächlich nur um Speichervolumen. Das kann mir ja keiner erzählen, dass es einfach weg ist. Jetzt wird es sicher viele da draußen geben, die sich denken, ja, aber ich weiß noch voll viel.
Ja, wenn ich so rede mit Leuten, es gibt manche, die erinnern sich urgut an ihre Kindheit.
Ich denke mir immer, Thomas, wie dumm bist du, dass du an nichts erinnern kannst. Aber ich meine das wirklich ernst, aus meiner gesamten 4 Jahre Volksschule. Ich schwöre sich, ich kann mich irgendwie so an Stimmen, ich kann mich an Gerüche erinnern, an ein bisschen Stimmung und dann punktuell, wirklich punktuell, lass an einer Hand abzuzählen, besondere einschneidende Momente. Einmal haben wir in die Hosen gemacht. Bin nicht heute sehr transparent. Einmal habe ich mir in die Hosen gemacht, war ein sehr dramatisches Erlebnis. Einmal bin ich über Zeichnung gestolpert. Also so Momente sind das. Aber das war's dann schon wieder.
Der kleine Tommy, der über das Kunstwerk gestolpert ist.
Ja, ganz genau.
Und zwar wortwörtlich. Weil
ja, der Trauma mitgenommen hat.
Weil ich dachte im ersten Moment eben, du meinst gestolpert wie wiedergefunden, aber du meintest halt wirklich Wort.
Bin drüber gestolpert, dann habe ich einen Zusammenschiss gerückt.
Von wem eigentlich?
Ja, von der Lehrerin.
Ja, aber das war ja keine Absicht, oder?
Nein, eh nicht, aber keine Ahnung, ich habe es zumindest so abgespeichert.
Okay.
Aber man muss dann sagen, sie hat sich dann wie immer selber... Okay, wow, extrem transparent, wie ich mir in die Hosen gemacht habe. Okay, nein, ich arbeite jetzt das Trauma auf.
Ja.
Also, ich war 6 oder 7, also ich war 1. oder 2. Volksschule und habe irgendwie aufs Klo, also das weiß ich tatsächlich noch halbwegs genau, habe aufs Klo müssen, habe mir aber irgendwie nicht traut fragen und habe mir da in die Hosen gemacht.
Scheiße.
So. Und auf jeden Fall ist es natürlich dann sehr rasch aufgefallen und ist halt auch der Lehrerin aufgefallen. Und die Lehrerin hat mich dann geschnappt und ist mit mir runter in die Garderobe gegangen und hat dann die Mama angerufen. Und ich habe ihr gesagt, es ist so komisch, weil anscheinend ist in der Decke ein Loch und da hat's runtertropft. Und dann ist die Mama gekommen und die Lehrerin hat mich dann angenommen und hat mir so der Mama übergeben und hat gesagt, es tut dir so leid. Sie wird das klären. Es hat leider es gibt ein Problem an der Decke. Da hat es durchgeregnet und jetzt bin ich halt ganz nass.
Die hat dich gecovert.
Die hat mich gecovert. Ja, das war wirklich sehr, sehr cute. Und jetzt 35 Jahre später weiß ich, wie unfassbar süß das war.
Das ist jetzt ein Plot-Twist für mich. Das hätte ich nicht gedacht.
Wie cute war das, ja.
Das ist aber wirklich cool.
Mhm, voll.
Und auch geil, dass die das. Also.
Die Geschichte ist so,
what? Ja, was macht überhaupt keinen Sinn? Warum ist es von oben runter?
Ja, und warum merkst du das erst, wenn es schon so weit ist? Also,
so deppert.
Denkst du nur, es tropft immer weiter. Ja,
das war so ein bisschen die Kinderlogik.
Ja, aber Loch Kinderlogik ist manchmal so geil. Einfach so, was ist das am wahrscheinlichsten? Es tropft von der Decke.
Voll gestört. Na, dann gehe ich nicht auf Zeiten oder so irgendwas.
Aber glaubst du, gab es diesen Blickaustausch zwischen Lehrerin und deiner Mama?
100%.
Wo dann alle mitgespielt haben?
Also? Ja, ich glaube schon, dass die Mama schnell gecheckt hat, dass das... Wer weiß, was sie am Telefon gesagt hat zur Mama.
Aha,
Und dass sie das sehr schnell gecheckt hat. Aber das habe ich sehr cute gefunden.
Aber das ist gar nicht blöd. Also ist sowieso nicht blöd, dass du das jetzt erzählst. Ja. Behalte das im Kopf, weil tatsächlich werden wir auf dieses Mitspielen noch eingehen. Aber wir waren ja eigentlich bei dieser netten Dame, bei der Ruth Montgomery, diese Journalistin, von der ich dir erzählt habe. Sie hat dieses Phänomen Walk-In eigentlich populär gemacht, kann man sagen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Strangers Among Us, auf Deutsch Fremde unter uns. Und da schildert sie Dutzende Fälle, in denen Menschen plötzlich eine andere Identität annehmen, sagt sie zumindest. Und was ganz interessant ist, sie nimmt da vor allem auch sehr historische Persönlichkeiten ins Visier, könnte man sagen. Sie war immer sehr überzeugt davon, dass dieses Phänomen echt ist und dass es das gibt. Wobei sie oft meint, es sind nicht so Seelen, die untereinander tauschen, sondern sie werden auch oft gegen erleuchtete Wesen ausgetauscht. Also welche, die schon weiter sind. Oder wie, es kommt jetzt nicht direkt das Wort Aliens vor, aber nicht zwingend Seelen, die jetzt auf der Erde ohnehin schon geboren worden sind, sondern eben Seelen, die irgendwo von ganz woanders herkommen und sich dann den Körper schnappen, so in die Richtung ein bisschen, ja. Und einige dieser historischen Persönlichkeiten, die sie da nennt, war die Frau von Abraham Lincoln.
Okay.
Übrigens, das kommt auch zu der Liste Wörter, die ich nicht aussprechen kann, ist dieser Nachname Lincoln, oder?
Abraham Lincoln.
Ja, die Frau von Abraham Lincoln, danke Tommy, war eine dieser weiterentwickelten Seelen, die ab einem gewissen Zeitpunkt übernommen hat, um gewisse Aufgaben eben zu erfüllen, die sehr wichtig waren für den Verlauf der Weltgeschichte sozusagen.
Okay, heute würde man sie Verschwörungstheoretikerin nennen.
Ja, aber wie gesagt, sie hat eine Reputation.
Nein, absolut. Mich erinnert es nur ein bisschen an dieses Thema Reptiloiden.
Ja gut, weil jede Verschwörungstheorie irgendwie manchmal so ein bisschen so diesen Vibe hat.
Ja, aber, ja, von der, wo es halt auch um berühmte Persönlichkeiten
wäre. Ja, wobei ich glaube, bei Reptiloiden meint man ja nicht, dass die was zum Positiven für uns machen.
Reptiloiden sind, ja, voll.
Ich glaube, die wie gesagt, ihr Thema ist schon, dass diese Seele übernommen hat, aus guten Gründen. Also nicht nur, weil sie ihr Leben verlängern wollte oder nochmal auf die Erde wollte, sondern weil sie gewisse Handlungen zu vollführen hatte.
Aber wie argumentiert sie das von außen? Also wie argumentiert
durch,
sie das?
Genau, eben durch diese Identitätsveränderung. Also sie kennt ja sehr viel, sie hat ja auch sehr viele Leute gekannt.
So ach so, okay, wirklich allein durch Verhalten.
Die nicht natürlich, weil das war ein anderer Zeitraum, aber ich sag nur, sie hat das gut recherchiert wahrscheinlich, die ganzen Sachen, und hat halt ab einem gewissen Zeitpunkt bei solchen historischen Persönlichkeiten auch anhand der Aufzeichnungen feststellen können, dass die sich in ihrer Art des Sprechens oder ihres Bewegens oder ihrer Art des Tuns plötzlich sehr verändert haben.
Wilde Theorie.
Wilde Theorie.
Weißt du übrigens, ganz kurz, dass es neben dem Fingerabdruck eine noch krassere Methode der Identifikation von Personen gibt?
Und ja, da wusste ich mal eins.
Fühlt man sogar ein, dass genauer ist wie der Fingerabdruck.
Welche war das?
Der Gang.
Der Gang?
Mhm.
Wirklich?
Ja,
nein, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich dachte was anderes.
Well, crazy. Mein ganz langen, in der Zeit war ganz ein langer Artikel von jemandem, der sich auf die Analyse vom Gen bei der Verbrechensbekämpfung spezialisiert hat.
Spannend. Well, aber crazy. Macht Sinn, wenn das wirklich so einzigartig ist.
Ja, voll. Wurde dann anhand der Schuhabdrücke und Druck.
Ja, und wahrscheinlich wie die Wirbelsäule.
Ja, also, na, voll ist es. Wenn man es sich durchdenkt, ist total logisch. Weil halt 27.000 Knochen und Muskeln involviert sind in das, wie du
gehst. Ja, stimmt. Da kommen schon einige Kombinationsmöglichkeiten zusammen.
Voll. Ja.
Ah ja, na siehst du.
Okay, auf jeden Fall, sie hat aufgrund von Recherche und Beobachtungen praktisch...
Und aus ihrem eigenen Umfeld, weil sie war sehr überzeugt davon, dass es eben irgendwie dieses Walk-In-Phänomen tatsächlich gibt, / existiert. Man kann, wie gesagt, sagen, dieses Walk-In-Phänomen ist wegen ihr bekannt und nennt man dann auch so. Und sie hat ganze Bücher inspiriert, Generationen und sogar Prominente, nämlich der Rockmusiker
Sammy Hagar, ich hoffe, den spricht man so aus, noch nie gehört, ich auch, ich habe mir dann natürlich das Lied angehört. Der schrieb den Song Love Walks In, das ist 1986 erschienen.
Zufall? Ich glaube nicht.
Genau, ist es nicht, weil das hat er tatsächlich dann geschrieben, wie er ihr Buch gelesen hat.
Ja.
Genau, ich habe den Song auch angehört, er ist nicht schlecht, aber ich bin nicht, es ist so eine Rockballade, ist nicht so meins, aber er ist nicht so schlecht. Aber
70er, 80er oder wie?
1986 war das, ja. Also so ganz sehr Anthem, sehr, weißt du, sehr eben Rockballade. Mhm. Aber musste man anhören, weil das Witzige ist, mit dem Wissen jetzt, dass es da eigentlich um Walk-In-Phänomene geht, ist der Text halt schon sehr interessant zuzuhören. Ja, ja.
Sehr lustig.
Und ich habe ja gesagt, sie hat auch ganze Generationen geprägt und tatsächlich gab es so aktive Walk-In-Communities in den USA natürlich. Das Thema hat dann in den 1980ern so richtig Fahrt aufgenommen, könnte man sagen. Wie gesagt, 80er, immer die Hochkultur des Okkulten. Und da hat sich eine ganze Subkultur gebildet und in den USA fanden dann auch in den 90ern Konferenzen, also 80er und 90er fanden dann in den USA so Konferenzen statt, wo so Walk-In-Anhänger sich getroffen haben. Einerseits welche, die von dem Phänomen fasziniert waren, andererseits auch einige, die es von sich selber behaupten, dass sie so ein Walk-In-Phänomen erlebt haben, beziehungsweise sind, weil, ich weiß nicht, ob der Tausch dann praktisch wieder zurückgegangen ist, das habe ich nicht so rausgelesen, aber ja. Und so berichtete sogar die wohl uns allen bekannte TV, mittlerweile Netflix-Doku Unsolved Mysteries, 1999 über dieses Walk-In-Treffen mit rund 500 TeilnehmerInnen.
Okay.
Und es ist interessant, dass so viele Leute eigentlich von sich behaupten, eben irgendwie so eine Art Erfahrung mit Walk-In gemacht zu haben. Und was aber auch noch vorkam, es gab doch einige Fälle, die behaupten, dass sie seitdem halt kaum ihren Alltag mehr bewältigen können.
Crazy.
Was man sich irgendwie, wenn es es tatsächlich gibt,
wenn es es geben,
schon geben würde.
Wenn es es gibt, kann man sich das vorstellen, wenn da plötzlich halt irgendwie andere Seele in dem Körper ist. Wie soll denn das funktionieren?
Ja, wie wir gesagt haben, es gibt ja die unterschiedlichen Ausprägungen davon. Mhm. Wenn beide gleichzeitig anwesend sind, wie bei einer dissoziativen Identitätsstörung, dann ist es...
Dann geht's.
Einerseits, aber dann ist es halt auch auffälliger, wie wenn einfach nur immer eine Person da ist und dann für längeren Zeitraum.
Es ist halt so ein schwieriges Thema, weil halt natürlich auch pathologische Phänomene zu einer Persönlichkeitsveränderung führen können. Das ist ja so ein bisschen dieses, wie soll man sagen, dieser Punkt, wo ich bei... Wurscht, ob es jetzt Okkultismus ist oder nennen wir es mal mysterischen Themen, da wird es schwierig bei mir, wenn man Gefahr läuft, ernsthafte Krankheiten oder Erkrankungen so zu erklären mit was Mystischem. Weißt du, was ich meine? Das ist immer dann so diese Gratwanderung.
Mhm. Ja, verstehe ich total. Ist auch lustig, dass jetzt genau der Moment kommt, weil ich wollte eben gerade sagen, dass Psychologinnen darauf verweisen, dass eben diese klassischen Walk-In-Symptome unter Anführungszeichen, plötzlicher Persönlichkeitswechsel, Erinnerungslücken, Auftreten neuer Eigenschaften, wir, haben wir eh schon, glaube ich, davor auch erwähnt, eigentlich auf eine dissoziative Störung hinweisen oder eben als Reaktion auf ein Trauma erklärbar sind.
Ja, oder ich glaube, es gibt ja jetzt sogar noch andere mögliche Erklärungsbeispiele wie, dass du bei manchen Krankheiten relativ starke Medikamente kriegst, die teilweise tatsächlich deine Persönlichkeit verändern können.
Tommy, du bist heute wirklich deinem Gehirn voraus, ja? Das kommt dann auch nochmal so in die Richtung. Aber stimmt absolut, was du sagst, ja. Richtig. Historisch jedenfalls wurde Warzika dann eigentlich aus psychologischer, / wissenschaftlicher Sicht wenig mysteriös angesehen, sondern einfach als eine Art frühe Dokumentation für Amnesie oder eben dissoziative Identitätsstörung angesehen. Mhm. Aber das führt uns jetzt eben gleich zu diesen medizinischen Erklärungen und Ausführungen, die wir jetzt uns widmen, weil jetzt haben wir ja praktisch die paranormale Seite ein bisschen abgehandelt. Mhm. Punkt 1, sie hatte Epilepsie. Das war ja bekannt. Und es war in dieser Zeit halt sehr, sehr üblich, dass man Epilepsie mit irgendetwas Übernatürlichem verbunden hat. Entweder war es eben Besessenheit oder dieser Seelentausch. Mhm. Und eigentlich eher Besessenheit. Nach solchen Krampfanfällen, ich meine, das weißt du eh wahrscheinlich am besten, da hat man ja vorübergehend so einen Verwirrtheitszustand, Bewusstseinsstörung. Das könnte schon ihr eigenartiges Verhalten
erklären. Ja, du bist komplett, ich habe zum Glück nur ein paar sehr heftige Krampfanfälle gehabt. Seitdem nimmer, aber du bist ja komplett Banane. Du weißt ja nicht, wo vorne und hinten ist. Du wachst, also ich bin aufgewacht und habe die Sanität da über mir gehabt. Du weißt nicht, wer du bist, wo, was da gerade Sache ist. Also das. Und das dauert aber tatsächlich eine Zeit.
bis du da wieder zu klarem Verstand kommst.
Kann man das gar nicht vorstellen eigentlich, irgendwie, ja, wie die Wahrnehmung da irgendwie drauf ist.
Ja, es ist echt irre. Du bist so todeserschöpft, also wirklich todeserschöpft. Du spürst jeden Muskel in deinem Körper. Du kannst ihn nicht bewegen. Alles tut weh, wie wenn du, keine Ahnung, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber wie wenn du einen Marathon auf allen Vieren gelaufen wärst. Also es ist echt verrückt. Und der Hirn spürt komplett verrückt. Und, Entschuldigung, das wollte ich nur sagen, das ist ja nicht schön anzuschauen.
Mm, es also, ist ja auch erschreckend für die.
Komplett.
Also es ist kein Wunder, dass man damit irgendwie sowas assoziiert hat.
Ja, genau, darauf wird hinaus. Kann ich absolut verstehen. Aber ist natürlich jetzt für euch das, was wir aus der Geschichte kennen, kein wirklicher Erklärungsansatz, weil hätte man ja mitgekriegt. Ich meine, man muss schon sagen, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Epilepsie.
Auch wie sie sich äußern?
Wie sie sich äußern, voll. Okay. Also die Epilepsie mit Krampfanfällen ist die bekannteste, weil markanteste. Das Spektrum ist irrsinnig breit. Und es gibt zum Beispiel EpileptikerInnen, die haben einfach, man kennt den Ausdruck Startschauer, oder? Also wenn du irgendwie ins Leere schaust.
Ah, okay. Ins Narrenkastel.
Ins Narrenkastel schaust, genau. Das kann eine Art von Epilepsie sein.
Aha.
Ganz viele haben einfach tatsächlich klassische Aussetzer, die aber von außen nicht auffallen. Bei manchen äußert sich das so ins Narrenkastel schauen, andere sind einfach kurz einmal weggetreten. Das sind aber alles Arten der Epilepsie. Wie gesagt, diese ganz krassen Krampfanfälle, die Ganzkörperanfälle sind wirklich nur ein Bruchteil jener, die Epilepsie haben. Man sagt, dass jeder zweite Mensch mindestens einmal in seinem Leben einen Anfall hat.
Mhm.
Aber halt teilweise in so
geringer
Form, dass es nicht auffällt.
Okay. Genau.
Und manche in der Nacht.
Ah, ja, okay. Krass.
Mhm.
Danke für diesen Input. Perfekt an der wissenschaftlichen Stelle. Interessant ist auch dieser Dr. Stevens, der einerseits Arzt war, aber auch spiritueller Arzt, also wurde das irgendwie verbunden. Wie gesagt, damals war das ja noch nicht so getrennt oder manchmal nicht so getrennt. Der tatsächlich, also da gibt es Notizen, weil wie gesagt, das ist sehr gut dokumentiert, dieser ganze Fall. Und aus den Notizen, die hat man dann später analysiert, dort sagen auch WissenschaftlerInnen oder PsychologInnen oder MedizinerInnen, dass diese Anfälle eigentlich, die da beschrieben werden, dem kataeleptischen Zustand entsprechen. Mhm. Dass sie Epilepsie hatte, ist ziemlich sicher.
Mhm.
Was natürlich, wie schon jetzt oft erwähnt, ich glaube, jetzt kann man bald ein Trinkspiel daraus machen, dissoziative Störung, das Wort. Also das.
Aber das sagst du beeindruckend souverän.
Danke. Was die Übung macht den Meister.
Naja.
Das ist natürlich ein Erklärungsansatz, von dem viele PsychologInnen ausgehen, dass Lorenzi womöglich einfach an dieser Störung gelitten hat. Früher bezeichnete man das übrigens als multiple Persönlichkeitsstörung, mittlerweile nicht mehr.
Wieder was dazugelernt, ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt.
Ja, ich auch. Musste auch nicht. Also ich wusste, dass es dasselbe ist. Ich wusste nur nicht, dass der eine Begriff eigentlich veraltet ist. Und das würde ja auch den Aufzeichnungen entsprechen, weil sie hatte ja jetzt nicht nur die Mary Roth. Die kam dann zum Schluss und die blieb unter Anführungszeichen am längsten. Aber es gab ja davor noch diese ältere Frau, die Katrina. Es gab da mehrere.
Mhm.
Und das könnten durchaus Ausprägungen eines gespaltenen Geistes gewesen sein. Vielleicht eben, um irgendein Trauma oder einen Stress zu bewältigen, der jetzt nicht aufgezeichnet worden ist. Was man aber jedoch weiß, ist, dass sie ja Geschwister hatte, die verstorben waren. Und vielleicht hat das auch dieses Trauma ausgelöst, weil sie hat ja am Anfang gesagt, dass sie ihre toten Geschwister sieht.
Ach
also das
so.
Dürfte schon beschäftigt haben in der Hinsicht. Mhm. Also zum Beispiel hat auch Frank Sargent Hoffman, das ist ein Psychologe Ende des 19. Jahrhunderts, der sich diesen Fall von Lorenzi ganz genau angeschaut hat, der meinte, das wäre, so hat man das damals genannt, ein typischer Fall hysterischer Rollenübernahme. Einige meinten auch, das ganze Setting, in dem Lorenzi sich zu diesem Zeitpunkt, wo die Mary Roth dann aufgetreten ist, in dem sie sich befunden hat, außerordentlich suggestibel war. Es wird erklärt, dass sie diese Rolle gespielt hat, weil einerseits die Familie Roth da war, die das impliziert hat, dass das ihre Tochter ist, weil halt diese Parallelen existiert haben von der Krankheit oder wie man es nennen will. Und die Familie wiederum hat das zugelassen. Und das hat dann Lorenzi teils bewusst, teils wahrscheinlich unbewusst dazu gedrängt, / suggeriert, diese Rolle von Mary Roth einzunehmen.
Mhm.
Hier habe ich ein paar Gedanken dazu, was du auch angesprochen hast. Ja, das kann schon sein, dass dieses Umfeld das suggeriert hat. Das wird für mich schon Sinn ergeben, weil die Roths wollten das sicher, eine Art zweite Chance nochmal.
Ja, mit Sicherheit.
Genau, wie wir gesagt haben. Die Familie von der Lorenzi, ich meine, die hat es wahrscheinlich schwer, dass die da 5 Monate bei einer anderen Familie gelebt hat. Aber sie war ja zu dem Zeitpunkt gesund, unter Anführungszeichen. Das war ja immer noch besser als die Alternative, sie in die Nervenheilanstalt zu schicken, wo sie vermutlich gestorben wäre oder auch nicht, aber zumindest sicher nicht unbeschadet wieder rausgekommen wäre.
Ja, Ja, es war für alle besser.
Richtig, so komisch das klingt, ja. Es war für alle besser. Ist halt die Frage, wie sehr man diesen Aufzeichnungen dann trauen kann. Aber was halt das trotzdem alles nicht erklärt, ist halt diese Erinnerungen. Weil woher kannte sie die Stücke, wenn das wirklich so war? Und ich denke mir, wenn der Dr. Stevens jetzt blöd gesagt alles so penibel aufgeschrieben hat, so wie es war auch mit diesen kataleptischen Zuständen, warum sollte dann da plötzlich irgendwie was erfinden? Ich meine, man weiß es eben.
Ja, das ist halt der Punkt, wo man es... Es ist extrem mysteriös und extrem strange natürlich, dass sie diese Tatsachen und Fakten weiß. Es ist halt ein bisschen so eine Blackbox, weil vielleicht hat sie ja jemand Vertrauter erzählt und ihr Hinweise gegeben, weil die Person das unbedingt wollte. Die wollte das, weißt du, was ich meine? Mhm. Also die wollte, dass es funktioniert, unter Anführungsstrichen. Ja. Und hat dann so Informationen gedroppt. Keine Ahnung.
Ist möglich.
Ja. Ist aber auch nur jetzt ein Erklärungsversuch.
Und wo wir auch dazu kommen, weil das ist einer der wenigen Fälle, weil du gesagt hast, eben, das ist oft so schwierig, wenn dann so das Mystische versucht, irgendwie so mit der Medizin zu erklären oder so wirklich irgendwie, kann ja auch verschlimmernd sein. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, okay, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die alle mitgespielt haben, dass das ein rein medizinischer Zustand war und eigentlich nichts Mysteriöses ist oder war, ist es ja spannend, dass es sie geheilt hat.
Ja, ja, ey.
Das habe ich mir dann zum Schluss gedacht, okay, das kann auch alles sein, wenn ich das so annehme. Aber dann ist es schon interessant, weil eigentlich, so hab's ich irgendwie im Kopf gehabt, soll man ja nicht auf diese Wahnvorstellungen oder wie man es jetzt nennen will, eingehen. Mhm. Aber tatsächlich, bei ihr hätte das jetzt zu ihrer Heilung geführt.
Ja, stimmt. Du hast völlig recht.
Weil
sehr abstrus, das ist auch, aber ja, du hast völlig recht.
Weil das ist ja auch bekannt, dass sie, nachdem Mary Roth, ob sie es jetzt je war, sie verlassen hatte, hat sie ein ganz normales Leben geführt. Ein
extrem langes.
Langes und wohlhabendes sogar.
Sehr spannend. Ja, du hast vollkommen recht.
Und das ohne Medikamente oder irgendeine Nervenheilanstalt.
Ja.
Einfach nur, indem sie 5 Monate alles so getan haben, als wäre sie Mary Roth.
Hat weird. Weiß man was zu ihrer Epilepsie noch?
Kam nichts mehr vor. Also dokumentiert ist, dass sie nach diesen 5 Monaten keinerlei Symptome mehr in irgendeine Richtung aufgewiesen hat.
Insane.
Was ja die Mary dann auch, also wie der Geist sich zum ersten Mal gezeigt hat, angekündigt hat, ja, dass sie jetzt da bleibt. Eben, das war dieses, wo ich gesagt habe, das könnte ja dieser Vertrag gewesen sein. Hey, ich weiß nicht, ob sie 5 Monate, also ob das so klar definiert war, aber ich bin jetzt für eine Zeit übernehme ich deinen Körper, dafür heile ich dich sozusagen von deiner Gabe oder was das auch immer war oder deine Krankheit und danach geht dein Leben normal weiter.
Ja, insofern war schon okay ein Deal.
Ja. Und was ich trotzdem auch komisch finde, ich weiß nicht, wie das normalerweise bei solchen Störungen und so weiter ist, aber warum ist ihr Körper dann so schwach geworden wieder plötzlich? Mm. Wie wenn so eine, ich sag's jetzt mal überspitzt, parasitäre Verbindung ist, weißt du, warum war das auch? Warum hat sich das so angekündigt, auch körperlich? Ich meine, die Psyche kann ja auch stark eingehen, wenn du das glaubst. Also
ja, sicher, das haben wir gleich wieder bei so psychosomatischen Auswirkungen. Richtig.
Aber es ist trotzdem interessant, dass das alles so ein Gesamtbild ergibt. Was
es ist eine sehr schlüssige Geschichte.
Ja, ich nehme nur schlüssige Geschichten. Wir haben noch 2 sozusagen Erklärungsversuche von der Medizin. Die nächste wäre, die finde ich auch spannend, Hypnose.
Ah.
Ich habe da einen interessanten Psychologie-Heute-Artikel gefunden, der sich auch damit beschäftigt hat. Und da spricht man dann von einem ritualisierten Trance-Zustand. Das geht auch wieder mit dieser Suggestibilität einher.
Du droppst halt so komplexe Wörter. Sag das nochmal.
Suggestibilität.
Boah, Jesus.
Also durch dieses suggerierte Umfeld eben, das alle ihr gesagt haben mit Mary und so weiter.
Ich bin der Sebi und kann komplizierte Wörter.
Ich bin ja im wissenschaftlichen Teil. Ich bin jetzt Wissenschafts-Sebi. Erklärt dir jetzt die Welt. Also die meint wieder, dass dieses Suggerieren, die glauben auch an dieses Suggerieren, dass das einfach vom Umfeld sozusagen bewusst oder unbewusst einfach ihr immer wieder mitgegeben worden ist. Und es werden ja auch diese Trance-Zustände beschrieben. Und dass dieser Trance-Zustand eigentlich ein freiwilliges Sich-Hineinversetzen war.
Also durch dieses dauernde Suggerieren ist sie in Trance gefallen?
Ist sie in Trance gefallen und hat eine Art Selbsthypnose erzeugt.
Holy shit. Okay.
Und Lorenzi wäre nämlich unter Anführungszeichen in dem perfekten Alter dafür, weil gerade wirklich so 13, 14 herum, weißt du, das auch mit den Hormonen, glaube ich, mit der Umstellung und so weiter, ist man in einem sehr beeinflussbaren Zustand. Die gehen davon aus.
Okay. Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber ich fand es spannend, dass man sich selber durch so eine Art, wenn mir genug Leute das immer suggerieren, ich mich dann in irgendeine Art Selbsthypnose versetzt, eben weil das war dieser Trance-Zustand und dann plötzlich, was immer die halt mir sagen, ist dann plötzlich wahr für mich.
Ja gut, aber auf der anderen Seite.
Und es war ja auch ein Ausweg. Ich bin mir sicher, sie wollte ja auch geheilt werden.
Naja, natürlich, ja. Sicher. Ja, aber das, ich finde, okay, diese Trance-Geschichte ist wieder eine andere Nummer, aber wenn ein Menschen oft genug, also ich weiß nicht, ich kenne sowas, ich bin ja, will jetzt nicht arg darauf eingehen, aber eine Zeit lang in meiner Schule gemobbt worden.
Das auch noch, Tommy, heute hast du aber wirklich Traumata
aufarbeitet. Ja, heute raus und das war halt ein Thema, das ich nicht beeinflussen habe können. Aber wenn du das so oft hörst, beginnst du halt, wenn du so oft was hörst, beginnst du irgendwann einmal selber zu glauben.
Absolut.
Also gerade wenn du eine gewisse Unsicherheit in dir hast und dann immer wieder repetitiv dieses Ding vorgekaut bekommst oder vorgeworfen kommst, glaubst du es irgendwann einmal?
Ganz sicher sogar. Und auch, das funktioniert auch, wenn ich mir selber Dinge sage.
Ja, ja, voll.
Also das komplett. Ist noch viel schlimmer. Da merke ich dann schon oft, wenn du ich mir so eine negative... aber warum geht das nicht so leicht wie die negativen Sachen? Ja, da verstehe ich unser Gehirn ja wirklich überhaupt nicht. Warum ist es so unter Anführungszeichen leicht, sich irgendetwas Negatives einzureden, was dann tatsächlich auch sich materialisiert, anstatt diese positiven? Das ist immer gefühlt ein Gewaltakt par excellence, wie sich das dann mal irgendwie tatsächlich so fühlt und umsetzt. Aber die negativen Sachen... Das geht so.
Ja, leider Gottes, das stimmt das wirklich. Gute Frage, warum wir Vision Boards und Affirmationsübungen und was du dafür was alles brauchen.
Nur damit wir positiv
sind. Nur damit wir positiv sind. Ja, das hängt sich ja, keine Ahnung, da macht man jetzt auch ein großes Fass auf, glaube ich, aber mit Außeneinwirkungen, und Gesamtsituation,
Weltschmerz,
bla bla. Und es ist ja leichter, in eine gewisse Lethargie zu verfallen und es klingt so deppert, es ist leichter aufzugeben, als aufzustehen. Ja,
stimmt.
Also der notwendige Input, sei es kognitiv oder physiologisch, es ist einfacher, auf der Couch liegen zu bleiben, als ins Fitnessstudio zu gehen.
Ja.
Und wir lieben es gemütlich. Mhm. Das ist der Grund, warum wir auf Amazon bestellen und nicht zum Händler um die Ecke gehen. So, ich muss jetzt den Podcast für was nutzen, okay? Ei. Warte, die muss mir aufsetzen.
Das ist jetzt ein wichtiges Thema.
Nein, es ist alles wichtig. Jetzt, dass man redet, da kocht sie überall. So, also wichtiges Thema. Ach, dieser Sessel macht mich wahnsinnig. So.
Ja.
Überall duscht's.
Das ist der Wahnsinn. Das wäre perfekt. Wir werden die Sessel tauschen.
Ja.
So.
Also, ich pitch da jetzt was. Okay. Und ich meine es aber nicht also ich meine schon ernst. Okay, es
ging vielleicht schon gut an.
Naja, es ging vielleicht im ersten Moment ein bisschen abstrus, aber es ist durchaus ernst gemeint. Also, wir bewegen uns ja in einer Zeit, wo das Thema Nostalgie sehr groß ist und sehr wichtig ist. Also wir Millennials sehen uns so ein bisschen nach diesen alten Zeiten zurück, wo noch alles irgendwie in Ordnung war.
Analog,
ganz genau. Und die Gen Z beginnt das jetzt aufzugreifen. Die kaufen sie wieder Digicams und fotografieren mit dem Handy. Sie kündigen ihre Amazon Prime und Netflix Accounts.
Walkmans.
Kaufen sie wieder CDs und verwenden Walkmans. Und haben auch so einen Nostalgie-Aspekt irgendwie in sich. So früher, früher war es besser, nicht unbedingt, aber so diese friedlichere Zeiten. So. Und Besitz. Etwas eben nicht streamen und nicht diese unendliche Online-Verfügbarkeit, sondern was Analoges, Haptisches.
Ja.
Sebastian, in unserer Jugend hat es eine Institution gegeben, die für uns urwichtig war in Bezug auf Film. Der gemeinsame Gang zur Videothek. Ganz genau, diese Emotion. Also du bist entweder mit der Familie oder mit Freunden oder deinem Partner oder deiner Partnerin in die Videothek, hast dich mit dem Thema Film, was schauen wir uns heute an, beschäftigt, hast den ausgeliehen, bist harm und hast es zelebriert. Das war dann so der Filmabend. Jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, dass Videothek eine Chance hat? 6., 7. Bezirk? Es gibt, ich bringe es gleich einmal vor, das Thema Device ist ein Problem. Also haben überhaupt noch genug Haushalte die Möglichkeit, eine DVD oder Blu-ray abzuspielen? Ja, ich würde sagen genug, weil Konsolen gibt es genug, die nur Blu-rays abspielen können. Ja. Aber müsste man so ein bisschen drüber nachdenken. Und ich glaube, es braucht halt noch heute noch eine zusätzliche Experience. so, keine Ahnung, zum Beispiel ein Hinterzimmer, wo regelmäßige Filmabende passieren oder so.
Ja.
Aber jetzt gebe jedes Wort an dich. Glaubst du, eine Videothek hätte wieder eine Chance?
Also es wird heute eine sehr ausschweifende Podcast-Folge.
Entschuldigung.
Nein, es ist super. Ich glaube, die
aber es beschäftigt mich letztens
gerade. Unsere NachtschwärmerInnen, glaube ich, werden das eh mögen. Ich habe da mehrere Gedanken dazu. Erstens mal, absolut richtig. Also wie du Videothek gesagt hast, das ist sofort meine Erinnerung, aber wirklich instant. Ich sehe das vor mir. Ich bin nämlich jeden Sommer zu meiner Schwester gefahren. Es war heiß und wir haben beide diesen Fable für Horrorfilme gehabt. Wir sind mit dem Auto durch diese Felder gefahren, die Weizenfelder, sind ausgestiegen. Da war auf diesem Firmengelände praktisch nichts, außer diese riesige Videothek und ein paar andere Geschäfte. Und sind da durch diese grüne Tür, diese Schiebetür reingegangen. Und dann hast du dich halt in diese Welt des Horrors eingegeben, wo diese ganze Abteilung war. Und tatsächlich, das war, ich weiß alles noch über diesen Teppichboden. Das war eine Experience tatsächlich. Ja, voll. Also das gebe ich dir auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sehr schwierig, dass das heute noch funktioniert. Eben einerseits wegen die Devices. Mhm. Zweitens, die Leute einfach auch schon sehr verwöhnt und faul sind, weil du musst dir ja Sachen wieder zurückgeben. Mhm. Es ist ein logistischer Aufwand.
Voll, es ist nicht so convenient wie einfach Netflix und Co.
Genau, richtig. Und ich glaube, gerade am Anfang könnte ich mir schon vorstellen, dass das so gehypt ist sogar. Aber das sozusagen wirklich über lange Zeit am Laufen zu halten, I don't know. Mhm. Weil dann braucht es, aber das hast du ja selber richtig gut erkannt, irgendeinen Zusatz.
Ja.
Irgendeine Experience, dass ich sage, ich sage jetzt irgendwas einmal im Monat oder alle zwei Wochen, was immer, ein Filmabend oder irgendeine besondere Veranstaltung, die das irgendwie wieder zelebriert oder die dieses Gefühl, was wir beide haben, wenn wir Videothek sagen, das nochmal sozusagen ausreizt, damit die Leute wirklich da sagen, okay, ich leihe mir zwar nichts aus, aber alle zwei Wochen gehe ich da zumindest zu diesem Event und keine Ahnung, wie man das dann monetarisiert, aber ist schwierig, glaube ich. Und ich würde es feiern und ich glaube, und viele würden das auch gut finden im ersten Moment. Ich weiß nur nicht, ob dann wirklich so viele Leute gewillt sind, da wirklich in einer Regelmäßigkeit hinzugehen, damit dieses Geschäft überleben kann.
Vielen Dank für deine Meinung. Liebe Nachtschwärmerinnen, bitte um euer Feedback. Denkt, da hat's mir den gefallen.
Und ehrlich.
Ja, wirklich, auf jeden Fall ehrliches Feedback.
Nicht nur, weil im ersten Moment, glaube ich, würde jeder sagen, ist ja auch meine Intention, ja, bitte hol's
wieder. Ja,
aber denk ein bisschen länger drüber nach.
Ja. Bitte, 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 denkt es kurz einmal durch für euch. Wäre das was ihr in Anspruch nehmen würdet? Und zwar nicht nur einmal aus dem Hype heraus, sondern würdet ihr immer wieder mal euch einen Film in der Videothek ausleihen? Vielen Dank, sorry für diesen kurzen Sidestep. Aber es beschäftigt mich seit ungefähr 3 Tagen massiv und es kribbelt so in meiner Brust.
Außerdem passt ihr gut heute trotzdem. Wir sind eh so ein bisschen zwischen Zukunft und Vergangenheit.
Also stimmt.
Passt sehr gut. Und ich finde, man kann saugeile TikToks wahrscheinlich machen da in diesem Retro.
Mega.
Und du musst es halt auch wirklich geil Retro. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Du musst diese Ästhetik, aber eine wirklich, wirklich geile Ästhetik hinkriegen, indem das allein die Leute kommen und wenn sie dort nur ein Instagram oder was machen.
Na voll, absolut. Ich sehe halt diese Hüllen,
die
du gekriegt hast.
Ach, die, ja.
Mhm. Also absolut. Na gut.
Zurück zur Massenhysterie.
Ja. Das ist unser ganz genau.
Das ist unser letzter Punkt bei den wissenschaftlichen Erklärungen. Weil auch Massenhysterie könnte eine Rolle in diesem ganzen Lorenzi-Fall gespielt haben. Jetzt wirst du natürlich sagen, Massenhysterie, Lorenzi ist ja eine einzelne Person. Mhm. Ja, durchaus, das stimmt. Aber es ist ein ähnlicher Mechanismus, der hier gewirkt haben könnte. Nämlich die Gemeinschaft von Huatzica hat ja unter so einer kollektiven Trauer gelitten. Ich habe ja gesagt, mit dem Bürgerkrieg und so. Mhm. Wir bewegen uns hier ja in einer Zeit, wo eben sehr viele Leute gestorben sind, weil Krieg war und so weiter. Und der Aberglauben hatte ja auch hier noch seine Hochzeit sozusagen. Mhm. Und das heißt schon,
weil er auch natürlich viel erklärt hat und da Trost gespendet hat auf eine gewisse Art und Weise.
Und wie gesagt, die Mary Roth ja gestorben ist an einer wissenschaftlichen Behandlung sozusagen. Mhm. Also könnte das natürlich alles zusammengespielt haben, dass sich jetzt nicht nur die Familie Roth, sondern tatsächlich irgendwie auch die Gemeinschaft gewünscht hat, dass das wirklich existiert, dass es so etwas wie ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine zweite Chance gibt für Familien mit ihren Angehörigen zu sprechen und dass das deswegen ja auch wirklich erstaunlich gut unter Anführungszeichen angenommen worden ist. Weil es ist ja schon eigenartig, dass da niemand eben, wie gesagt, Hexe oder sonst was geschrien hat und die dann irgendwie oder Angst bekommen hat, so in Wirklichkeit. Ich meine, wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad wird schon einige gegeben haben, die das sehr unheimlich fanden.
Ja, aber es haben ja auf der anderen Seite auch wahnsinnig viel mitgemacht.
Ja, eben. Und das Ganze hat unter Anführungszeichen, so wie es klingt, 5 Monate ja super funktioniert. Also, du lebst, weißt du, ich meine,
schau schon alleine, dass wir uns beide nicht vor, oder ich zumindest, nicht vorstellen kann, wie das abgelaufen ist. Und ich habe mich ja darüber echauffiert, dass da die Freunde und so irgendwie mitgemacht
haben. Ja, stimmt, ihr habt gelacht mit
dem. Ja, genau. Zeigt ja schon, dass das ganz andere Zeiten waren.
Ja, oder also, es war so.
Nein, schon, ja. aber das ja auch der, wie soll man sagen, das Umfeld oder die Lebensrealität ganz andere ach war. So, weil heute steht davor, keine Ahnung, ich komme jetzt zu dir und plötzlich bin ich ein ganz anderer Mensch. Du willst ja nicht normal Zeit mit mir verbringen. Also da wird's
kommt ja, davon, welcher Mensch du bist.
Ja, schon, aber du willst ja...
ich würde mir schon Sorgen machen.
Genau, du würdest dir Sorgen machen, du würdest in irgendeiner Art und Weise intervenieren und in letzter Konsequenz wahrscheinlich auch einfach um Hilfe bitten, wo auch immer, aber es wird nicht so ablaufen, dass du mir jetzt einfach, oder du, / mein Freundeskreis, / meine Familie, es einfach akzeptiert und hinnimmt. Es war ja eigentlich ein Vorgang des Hinnehmens.
Ja. Wie gesagt, kommt drauf an, wegen dieser Erinnerungen und so, wenn du dann halt irgendwie von einer Person, die ich kenne, Erinnerungen hast, die du nicht haben könntest.
Ja, eben, dann, aber wo, dann, wo war der die Konsequenz?
Ach so, du meinst, dass das so einfach so abgelaufen ist?
Ja, genau. Ja, und das zeigt schon halt, dass ganz eine andere Umgebung, ganz eine andere Zeit war und drum diese Massenhysterie.
Ja.
Die erklärt gerade für mich tatsächlich, was die psychologischen Phänomene betrifft, am allerbesten, was da passiert ist.
Ja, und es spielt doch auch das Suggerieren eine Rolle, weil wenn ich das vielleicht unbewusst ja auch alle ihr suggeriert haben, dann ist natürlich auch niemand überrascht, dass es dann so ist.
Ja, und wenn jetzt, keine Ahnung, ich glaube, versuch mal ein anderes Beispiel zu finden. Wenn ich in einem ganz krass katholisch konservativen Umfeld aufwachse, also wirklich ganz, ganz krass katholisch, und plötzlich so Male an den Händen habe.
Oh Gott, die Stigmata.
Ja, genau, dann ist es für die ganz was Normales. Du würdest mir auslaufen und sagen, wasch dir die Hände.
Ja.
Also, weißt du?
Ist sicher, das Setting, blöd gesagt, spielt eine große
absolut
Rolle.
Absolut korrekt. Ja. Das Setting hat vielleicht einfach im gesamten Pass.
Ich glaube auch tatsächlich, wenn ich jetzt diese wissenschaftliche Perspektive einnehme, ist es schon, dass da wahrscheinlich wirklich ganz viele, wenn das halt alles so abgelaufen ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ganz viele Faktoren existiert haben, die perfekt zusammengespielt haben.
Ja, die das begünstigt haben, genau.
Ja. Gut, und damit sind wir eigentlich sozusagen mit dem Fall Lorenzi mal so abgeschlossen. Das ist alles, was ich für dich und für euch da draußen mitgenommen habe. Aber jetzt kommen wir noch kurz, wie angekündigt, in die Gegenwart, weil in sozialen Medien geistern ja aktuell eben allerlei solche Seelentauschmythen umher. Besonders viral sind in letzter Zeit vor allem TikTok-Videos gegangen über angebliche Seelentauschrituale bzw. Vorgänge mit Promis. Allen voran Sängerin Selena Gomez, die ich übrigens sehr mag.
Mhm.
Da kursieren jetzt seit einiger Zeit wirklich ganz, also wie das halt bei TikTok so ist, ich habe ein Video mir mal länger angeschaut.
Natürlich.
Jetzt natürlich werde ich beschossen mit diesem Video, also ich weiß nicht, ob jeder so viel ausgespielt bekommt. Ich bekomme das sehr viel ausgespielt und das ist so die Theorie, dass Selena Gomez eben ihre Seele getauscht hat, ungefähr wo sie 17 war, weil da hatte sie eine Nierentransplantation und dabei soll die echte Selena gestorben sein und eine andere Seele hat ihren Körper übernommen. So die Theorie. Und man hieß dann auch öfter Schauspielerin Gina Davis, wobei die lebt noch, also das, was ich da nicht ganz verstehe und das ist dann mit der Seele, wer ist dann in der Gina Davis?
Mhm.
Naja, egal. Ich zeig dir jetzt mal das Video. Das wird Aufklärung geben.
Extra
ja, den Link findet ihr in den Shownotes und wahrscheinlich beim Posting, beim Bildmaterial werde ich auch einen Link einhauen und vielleicht kann ich das Video irgendwie auch, naja, mal schauen.
That he took her and replaced her with this woman? I want you to take a look at this and tell me if you see anything strange.
Kids, entertainment, stuff made specifically
for children, like
even preschool shows, seem wildly imbalanced.
Monster, armor in the car. Sometimes, like, who says
one of the songs
that, but I was 16 and that's more of a
nostalgia. But is this for real?
That was Gina Davis, and people think she replaced Selena. But how is this happening? We've learned in the files that there is technology that literally can put one soul from one body and take it into another. We have heard this is their way of reincarnating, which is why many of these celebrities and politicians, you will see them look real similar throughout history in other bodies. Considering how different Selena not only looks, but how different she sounds, even her mannerisms, people are concerned. Do we still have the real Selena, or has she been gone for a long time?
Sie können das mal weiter, bitte. Org.
Mhm. Du hast ja jetzt gesehen, dass das sozusagen a thing ist.
Ja, es wirkt ein bisschen KI-ig.
Ist es aber tatsächlich nicht, weil sie hat sich tatsächlich vom Aussehen und von ihrer Art zu reden und zu sprechen extrem verändert, die Selena.
Okay.
Wir werden das aufdröseln.
Mhm.
Was noch dazu kommt, was diese Theorie unter Anführungszeichen auch noch befeuert, ist das Justin Bieber-Tattoo. Weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenne die Story, kenne ich ja.
Ach so, ja, weil das wäre Bild Sex sonst für dich, aber da brauchst du nicht sagen. Das ist eben diese Engelstattoo auf seiner Hand, die ja Selina ist. Also das war in diesem Zeitraum von 2017.
Dass er weiß, dass sie gestorben ist, oder was?
Genau, dass er weiß, dass das passiert ist und sich deshalb die, aber eben das nicht sagen konnte, weil es irgendwie mit den Epstein-Files zusammenhängt.
Holy
da wollte ich
shit.
Dir ja ein Bild mitbringen, tatsächlich habe ich kein Bild gefunden. Da steht drinnen in diesem File, Jeff decided on Selena Gomez. Und das decided ist so ein Wortspiel mit decided. Justin Bieber wusste das. Dann gibt es auch noch die Theorie, dass sie ein Kind hatten. Und deswegen hat die Selena Gomez sich da geopfert, damit das Kind in Ruhe bei den Kardashians, glaube ich, aufwachsen
kann. What the fuck? Ja,
das geht jetzt zu weit. Yeah. Aber wie gesagt, das sind so diese zwei Hauptbeweise. Sind das Justin Bieber-Tattoo, ich meine, abgesehen von ihrer Art zu reden und so weiter, und diese Epstein-Files. Wobei weder das eine noch das andere offiziell belegt. Also auch dieser Epstein-File, ob diese E-Mail überhaupt existiert und nicht irgendwie einfach nur gedroppt worden ist und überhaupt in diesen Files vorkommt, ist unklar bzw. gilt als nicht wahr.
Mhm.
Aus aktueller Sicht gibt es dafür überhaupt keine Dokumente, die irgendwas davon belegen. Und ich finde, einer hat das ganz gut zusammengefasst. Eine renommierte Medienanalyse habe ich da gefunden, die möchte ich dir gerne vorlesen. Der TikTok-Trend behauptet, Gomez sei nach Komplikationen im Jahr 2017 heimlich durch eine andere Seele oder gar einen Klon ersetzt worden. Als Beweis dienen Veränderungen ihres Aussehens, der Justin Bieber-Engel-Tattoo-Mythos und ein unbestätigter Epstein-Screenshot. Medizinische Experten erklären diese Veränderung jedoch als natürliche Folge ihrer Behandlung von Immunsuppressiva, Steroide und Alter. Der ominöse Screenshot "Decide Died About Selena" ist unüberprüft und ohne Kontext. Es gibt keinen glaubwürdigen Beleg für einen Epstein-Zusammenhang. So viel mal dazu. Und jetzt kommen wir zu den physiologischen Erklärungen, die da in dieser Medienanalyse ja schon angesprochen worden sind. Selena Gomez leidet seit 2017, also sie leidet schon noch davor, aber seit 2017 hatte sie einen Lupusschub und eben eine Nierentransplantation und ist seither auf starken Medikamenten, eben auf Immunsuppressiva, Steroide und weiteres. Mhm. Und das mit dem Altern dazu ist ganz unter Anführungszeichen normal, dass da das Aussehen sich stark wandelt und auch einfach ihre Stimme und ihre Art, also im Körper, das ist nach solchen medizinischen Eingriffen plus permanente Medikation tatsächlich relativ gut erklärbar.
Okay.
Kurz gesagt, keine offizielle Quelle natürlich bestätigt, dass das irgendwie auch nur irgendwie stimmt. Aber wenn man das so sieht im ersten Moment.
Ja, im ersten Moment ist es arg. Ich meine, ich habe ein bisschen was mitgekriegt von ihr, weil ich ja da Only Murder
in the building
geschaut habe und da hat sie sich ja in diesen
Staffeln sehr verändert eigentlich.
Extrem krass verändert. Also krankheitsbedingt. Da habe ich damals auch das erste Mal von der Krankheit gelesen bzw. gehört. Aber es ist natürlich jetzt extrem schwer einzuschätzen. Also es macht Sinn, dass man sich ja verändert durch so.
Ja, ja. Aber da ist es halt auch mit der Art zu reden tatsächlich krass.
Aber das ist ja voll, absolut. Also das befeuert natürlich extrem jegliche Vermutung.
Und damit sind wir am Ende heute.
Ende.
Aber ich habe natürlich noch ein paar Fragen mitgenommen.
Ja.
Jetzt nach allem, was du da so gehört hast. Was glaubst du jetzt? War Lorenzi von Mary Roths Seele besetzt oder glaubst du schon, dass das eigentlich eben so ein Zusammenspiel aus diesen psychologischen und Umfeldfaktoren war?
Es ist zugegebenermaßen sehr, sehr mysteriös. Am Ende, jetzt gar nicht meine Rolle in dem Podcast einnehmen, sondern wirklich jetzt ganz, ganz real gesprochen oder ganz ehrlich gesprochen, es ist einer dieser Fälle, wo es eng wird mit den rationalen Erklärungen. Weil diese Epilepsie-Nummer, die macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil das war ja ein dauerhafter Zustand. Also wir reden ja über Monate. Also das macht,
und das ist danach nie wieder aufgetreten.
Ja, also das ist ein Blödsinn. Um das mal so abzutun, was, wenn dann wirklich für mich Sinn machen würde, wäre eine Kombination vielleicht aus mehreren Dingen, nämlich einer auf Traumata beruhenden Störung, also irgendeine Art von Persönlichkeitsstörung, das heißt durch diese Kinder, durch die Geschwistergeschichte oder was auch immer, was man vielleicht ja nicht überliefert hat. Und eben diese von dir erwähnten Massenhysterie. Also so ein Zusammenspiel, ja, was dazu geführt hat, dass er es auskagelt hat, um es einmal so auszudrücken, sehr unmedizinisch. Und eben dann alle da mitgespielt haben, aus Trauer heraus, aus eigenen Traumata heraus, ihre verlorene Tochter wieder zu haben. Aber es ist eine wilde Geschichte. Es ist definitiv, am Ende bleibt stehen, eine wilde Geschichte.
Tatsächlich glaube ich schon, Natürlich, ich glaube.
Naja, natürlich.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das überhaupt noch sagen brauche. Ja. Aber ich glaube natürlich schon, dass da was dran ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bei dem Fall ist für mich die Psychologie schon auch sehr gewinnend. Wenn das suggeriert worden ist, eben aus dem Umfeld, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, wir haben manchmal keine Ahnung, wie stark unsere Psyche ist. Mhm. Und wenn für sie dieses Wenn-Dann-Prinzip irgendwie eingesetzt hat, also wenn ich jetzt diese Mary Roth bin und die hat gesagt, ich heile, also wenn ich das jetzt mache, dann bin ich geheilt. Und wenn sie so stark dran geglaubt haben und das ganze Umfeld da auch zufällig oder mehr oder weniger zufällig mitgespielt hat, sodass das alles praktisch so real geworden ist, dass es dann real geworden ist.
Ja.
Ja, also wo man so sagt, irgendwie Psyche schafft ja auch Realität. Also tatsächlich finde ich das hier durchaus passend. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie eine Gabe hatte, vielleicht sogar dieselbe Gabe wie Mary Roth. Und dass Mary Roth eben die Seele nicht rübergehen konnte, das ist für mich jetzt unter Anführungszeichen, weil ich ja dran glaube, auch logisch, dass sie dann sich dachte, hey, da passiert irgendwie in meinem Umfeld genau das Gleiche, was mir passiert ist. Ich möchte dieser Person helfen und wenn ich ihr damit ihre Gabe nehme, mit dem Verstorbenen zu reden oder was auch immer, ist das vielleicht ein geringer Preis dafür, dass sie ein normales, gutes Leben führen kann.
Ja, true that.
Und sie ist ja wirklich alt geworden, also vielleicht ist sie ja für beide alt geworden, sowohl für die Mary als auch für sich selbst.
Ja.
Und es war cool, dass es, also cool, es war gut, dass es einen Wechsel gab. Sie ist ja nicht Mary geblieben. Also es ist eigentlich eh egal im Endeffekt, ob es jetzt so war oder nicht, weil der Outcome ist eigentlich wirklich positiv. Die Roths hatten noch 5 Monate mit ihrer Tochter und konnten damit dann besser abschließen und sie war geheilt von was immer sie hatte.
Nein, es war Win-Win-Situation.
Und wie gesagt, da haben wir uns jetzt so im 19. Jahrhundert ein bisschen bewegt. Warum glaubst du, ist das jetzt wieder auch so aktuell, diese ganzen Themen wie Seelentausch, gerade in der prominenten Welt, ist es nicht eigenartig? Spricht das schon für unsere Zeit, dass irgendwie in so unsicheren Zeiten, denke ich mir, dann immer sowas einfach wieder mehr Anklang findet oder wie man es nennen will?
Voll, ich glaube, du sprichst ja schon das Richtige an. Ich glaube, es geht genau um das. Damals war Bürgerkrieg und jetzt schaut unsere Welt jetzt an. Der Planet stirbt. Links und rechts Konflikte, Massenarbeitslosigkeit, bla bla bla. Also ich will da jetzt nicht mit so einer depressiven Stimmung aus dem Podcast der Folge rausgehen. Aber es ist ja gerade richtig Arsch in Wirklichkeit. Mhm. Und schon allein, dass wir zwar uns zum Beispiel bei diesem Gedanken einer Videothek so ergötzen können und so ein positives Gefühl haben, zeugt ja davon, dass wir uns gerade viel leichter tun, in die Vergangenheit zu schauen und uns daran zu erinnern, was cool war, anstatt in die Zukunft zu schauen. Weil die Zukunft können wir uns gerade alle nicht vorstellen.
Was hast du denn schön gesagt?
Wir wissen alle nicht, was in einem halben Jahr, in einem Jahr oder geschweige denn in 5 Jahren sein wird. Die Zukunft ist völlig unvorhersehbar. Die Zukunft ist völlig unvorhersehbar geworden. Und in Zeiten wie diesen, glaube ich, sind wir jetzt sehr offen für alternative Erklärungsversuche oder auch offener für so mystische Phänomene wie am Walk-in.
Oder auch, die uns irgendwie eine andere Sinnhaftigkeit vermitteln.
Ja, total. Und andere Sinnhaftigkeit und auch so ein bisschen, wie soll man sagen, die Angst vor Unbekannten nehmen irgendwie.
Mhm.
Weißt du?
Und dass es da draußen mehr gibt.
So, dass es mehr gibt, genau. Stimmt.
Ja.
Eigentlich ja an sich, solange es nicht missbraucht wird, ein versöhnliches Ding.
Also, das ist nämlich eh tatsächlich, was mich an dieser Geschichte, und ich glaube, das ist jetzt eh auch schon rausgekommen, aber ich sage es nochmal, das, was mich da wirklich so beschäftigt und was ich davon vor allem ganz stark mitnehme, ist eben dieses, in dem Fall hat hier wirklich das Mysteriöse, wenn es was Körperliches war oder was Medizinisches, ja geheilt. Hier war es ein Fall, der halt gut ausgegangen ist, weiß nicht aus welchen Gründen, aber, sondern was mich einfach beschäftigt, ist es manchmal dann so gut, das gleich immer so abzutun, ob es manchmal nicht besser wäre, auch wirklich einfach mal der Person zuzuhören und auf ihre Vorstellungen, wie auch immer absurd die am Anfang klingen, mal einzugehen und ein bisschen unter Anführungszeichen mitzuspielen, um einfach auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was da eigentlich los ist.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur ein Gefühl dafür zu kriegen, was da los ist, sondern einfach, weil es wurscht ist. Also weißt du, wenn du mir jetzt sagst, du tust da ein paar so Kristalle ins Wasser und denkst, es ist gesünder, ja, dann tu. Du tust mir ja nicht weh damit.
Ja, das also, ist, glaube ich, ein Punkt,
let's genau, den man immer
sagen will, mach, was du möchtest, aber ja, der Prämisse ist immer schade, niemanden
anderen. Ganz genau. Und das ist ja genau dasselbe wie mit unterschiedlichen Religionen.
bitte glaub um Himmels Willen, was du glauben willst, aber tu niemandem weh damit und nimm es nicht als Motiv, her anderen weh zu tun, und erkenne deinen Raum und meinen Raum. Und kaum schwappt es über, ist halt die Grenze erreicht. Aber solange wir ein bisschen mit mehr Respekt uns gegenübertreten und vor allem auch Grenzen respektieren, kann jeder und jede tun, was er oder sie will. Und glauben an, was er oder sie will. Solange es das Leben leichter macht, let's go.
Tja, ich glaube, das war eh ein ganz guter Schlusssatz, weil wir hatten die letzte Frage, haben wir schon beantwortet, wobei wir können sie nochmal so ein bisschen nur festhalten, weil ich dich natürlich zum Schluss gefragt hätte, ob du jetzt einen Seelentausch eingehen würdest, aber das hatten wir ja schon davor. Und ich glaube, wir haben ja beide gesagt, kommt auf den Vertrag an.
Kommt drauf an.
Kommt auf den Vertrag an. Und damit schließe ich die heutige Folge. Ich bedanke mich, Tommy. Du hast heute, finde ich, sehr, sehr guten Input geleistet, wieder mal. Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt von deinen Denkszenarien, sage ich jetzt mal, mit der Videothek und Co.
Vielen, vielen Dank für die Folge. Es war ein super spannendes Thema, super spannender Fall. Und es war wieder mal so ein Thema, wo man links und rechts so viel Baustellen aufmachen hat können, aber über dies zu sprechen sehr schön war.
Fand ich auch, und sehr ungeplant eigentlich, weil ich dachte, das wird eine kurze Folge, so viel dazu. Und ich hoffe, euch da draußen hat die Folge auch gefallen. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr wisst es eh, folgt uns auf Instagram, schließt gerne ein Abo ab. Wir haben alle Links in den Shownotes. Wir haben auch auf Instagram bei der Bio die ganzen Links. Wir würden uns darüber freuen. Und ja.
Ja, und treibt den Algorithmus an, ihr Algorithmus-Mäuse.
Voll.
Push it.
Wir kommen ja nicht nach mit dem Produzieren, deswegen ihr seid mehr gefragt, das zu pushen.
Ja, sonst lassen wir es sein. Wirklich, wir lassen es einfach sein. Also push it. Dickes Pussy. Sebi, danke.
Und die Schakerkerze wird ausgeblasen.